Also, ich muss dringendst warnen, man soll sich diesen Film nicht anschauen. Er ist eine Beleidigung für alles. Eine ganz, also für jeden und alles. Und schrecklich, einfach schrecklich.
Die hohe Welt da draußen, was ist das für ein Einstieg? Ich kann sagen, das ist ein Teaser für einen Gast, der gar nicht da ist und der auch gar nicht weiß, dass ich das hier verwurstet habe. Das, wie habt ihr das genannt? Wie hast du das genannt, Sandro? Eine geharnischte Sprachnachricht?
Oh ja, sowas schickt eigentlich sonst ja nur der Berg. Und mein kleiner zweiter Teaser vorweg, auf ihn würde, die Sprachnachricht hätte auch von ihm kommen können.
Ja. Das,
aber wir
das
sagen noch nicht,
schon
um was es geht. Ja,
aber
genau.
Wir wissen
das
noch nicht, genau. Wir verraten noch nicht, worum es geht. Und ich möchte euch aber schon noch verraten: Im Outro gibt es einen Director's Cut von unserem Gast. Und bis dahin werdet ihr auch wissen, welcher Film gemeint ist. Aber hier erstmal: Hallo, ich bin ein Mo. Da hinten sitzt ein Sandro.
Hallo.
Ihr könnt ihn nicht sehen, aber er ist wunderschön. Also wirklich unfassbar schön. Und wir arbeiten mit ganz viel Schweiß und Blut daran, endlich Videopodcast zu machen. Das geht aber auch wirklich ausschließlich mit Sandro und mir. Die anderen beiden sind so ugly. Das könnte.
Ja, das ist halt schon mal ein Testlauf für uns, ob wir das aushalten, so über 1,5 Stunden so sexy zu sein, ne?
Ja, 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 es ist auch schwer für mich, also das die ganze Zeit zu sehen.
Ja, ich weiß. Das ist schwer. Frag mal, du. Deswegen kommt jetzt du nicht mehr vorbei. Dem ist mal ganz warm geworden in der Hose.
Genau, der war total versext.
Ja.
Ja, wir starten ja schon wieder gut und dabei. Ja, wir haben auch eine tolle Mischung heute. Wir haben eine Mischung, die werdet ihr so schnell in keinem anderen Podcast finden, das kann ich euch sagen. Wir steigen nämlich gleich ein mit einem Film, der ein paar Schwierigkeiten mit sich bringt, aber wir fanden das Thema einfach zu wichtig, um das links liegen zu lassen. Und wir gehen raus natürlich mit einem Knaller, der total aktuell ist und der unter anderem solche Sprachnachrichten verursacht in Menschen und grummelige Gespräche beim Frühstück, aber dazu dann später mehr. Ich komme jetzt mal meiner ganz normalen Moderatorenpflicht nach und frage meinen Freund Sandro, wie geht's dir denn eigentlich?
Oh mein Gott, das habe ich schon so lange hier nicht mehr gefragt, weil das einfach keinen interessiert von euch.
Doch, doch.
Durchaus gut. Also das ist ein typischer Sommer zwischen vielen Konzerten und merkwürdigen Wetterumschwüngen.
Du warst ja Teil von Historie, ne? Du warst ja in dem in extra dicker gebauten Olympiastadion, um nochmal 20.000 Leute mehr reinzuquetschen, damit die Altherrenband Metallica euch allen nochmal schön irgendwie das Speck aus der Ader bläst.
Es war tatsächlich mein erstes Metallica-Konzert, deswegen war es für mich auch sehr besonders.
Ja, ja.
Ich habe eigentlich auch abgeschrieben, die jemals zu sehen, aber jetzt hat es halt irgendwie gepasst und habe die schon früher sehr, sehr viel gehört. Mhm. Some Kind of Monster auch, eine der besten Musikdokus für
immer
mich
noch
gewesen.
Ja.
Immer noch, ja, also krass. Und ich meine, man muss sich das mal reinziehen, das waren 95.000 Menschen da in dem Stadion, das ist
Hammer.
Mehr als Wacken. Das ist krass. Und dafür war es aber echt gut organisiert. Also kam schnell von Ort zu Ort. Und ich fand es wirklich gut. Also du hast ja auch selber gesagt, ihr hattet schlechte Erfahrungen im Olympiastadion mit Metallica. Da haben sie irgendwas gemacht, offensichtlich, weil ich fand den Sound in einem Stadion noch nie so gut. Und ich bin ja wirklich leid gewohnt hier mit Guns N' Roses letztes Jahr in Düsseldorf. Von daher, ich fand es richtig gut.
Ja, also die Snippets, die du uns geschickt hast, die klangen auch deutlich besser als das, was Paula und ich da erleben mussten. Bei Paula war das Ding halt so ein Bucketlist-Teil. Das musste dann mal gemacht werden. Und dann
Klar.
war sie aber auch A, durch mit dem Thema und A, auf jeden Fall durch mit dem schrottigen Olympiastadion. Das wird auch in Zukunft so bleiben, es sei denn, die Frau aus Amerika kommt nochmal, dann wird sie da sicherlich hingehen, wenn da jetzt 90.000 reinpassen.
Die Frau ist das, aus Amerika.
dann lässt sie das sicherlich nicht vermeiden. Ich habe ja Metallica mal in einer deutlich, deutlich kleineren Halle in Hamburg gesehen, wo sie halt auch in der Mitte der Halle eine Bühne gebaut haben, was natürlich aber in einer Halle, die nicht mal irgendwie 20.000 fasst, nochmal umso näher gewirkt hat. Und das war auch ein sehr, sehr tolles Ereignis. Also die
aber
können schon was.
Die,
und die sind mir auch immer noch recht sympathisch. Sympathisch genug, dass ich auch jedes neue Album höre, wenn die meisten aber, muss ich halt auch sagen, keinen Platz mehr in mir haben. Also die, weißt du, die man hört sie dann ja, einmal oder zweimal oder sowas, aber da kickt nichts mehr. Und es hat also lange nichts mehr so gekickt.
Also mich hat das letzte, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, 72 Seasons, das hat mich schon noch erreicht, aber ich glaube, das ist einfach völlige Nostalgie. Ich höre den Sound und ich höre halt das, was ich mein Leben lang gehört habe und nicht die Qualität des Songs an sich. Und das war halt bei dem Konzert halt genauso. Und ich muss sagen, diese Nähe zum Publikum ist trotzdem aber immer noch da. Zwar in der absoluten Gigantomie, heißt das so? Also absolut gigantisch, aber trotz allem, die Leute, die da in der Mitte stehen, die können hier ihr Kinn auf die Bühne legen. Und das siehst du halt auch in Bildern so, ne? Und im Endeffekt, da ist ja das Geile an diesem Konzept, ist ja einfach, die haben keinen Backstage. Das heißt, wenn der runtergeht, ein Wasser trinkt und sich ein neues Shirt anzieht und die Gitarre wechselt, dann siehst du das halt. Und ich finde, das ist irgendwie auch noch so ein Charme, den die haben, trotz dieser Größe. Und man muss dazu sagen, es gibt keine Backing-Tracks. Du hörst halt diese vier Dudes spielen. Und vielleicht ist es auch das, was es so charmant immer noch macht, weil das halt trotz dieser Rummelatmosphäre und diesem Größenwahn hat es trotzdem einfach noch irgendwie was Echtes gehabt.
Ja, und wie gesagt, ich bin denen einfach auch gewogen. Also ich finde, also James Hetfield vor allem so auch für das, was er ist und was er sagt und was er macht und so, das ist alles total fein. Und es gibt keine Row Zero, es gibt ja keine Schweinereien, es gibt keinen Sänger, der sich an jungen Mädchen vergeht. Also insofern ist das sowieso schon eine von den großen Bands, die wegen mir noch so lange weitermachen können, bis sie in Krankenbetten auf der Bühne gefahren werden müssen.
Jetzt am nächstes Wochenende sozusagen steht Perfect Circle zum Beispiel auf dem Plan. Das ist auch so eine Bucketlist-Band von mir. Unglaublich, dass die wieder spielen halt auch. Und jetzt, wenn diese Folge rauskommt, am Wochenende, am Samstag davor, war ich mit Svenja und Schwiegereltern bei, halte ich fest, nicht Nick Cave and the Bad Seeds, sondern Dick Brave and the Backbeats.
Oh, du gehst also, zu Dick Brave tatsächlich?
Ja, das ist so ein, keine Ahnung, das ist so, so ein Stadtfest, irgendwas und sowas.
Ja. Das ist bei uns auch, der spielt in Lüneburg.
Guck an.
Und eine Freundin von mir ist Riesenfan, seit er damit angefangen hat, das zu tun. Es hat mich nie erreicht. Aber auch also bei solchen Stadtfesten, wir haben das auch vor. Und zwar, ich glaube, am 19. kommt der großartige Dominik Olberg und spielt quasi, ich weiß nicht, ob der da was sagt, der macht maßgeblich elektronische Musik und ist damit sehr naturverbunden. Viele Songs handeln eben von Vögeln. Und
also von dem Tier.
Von dem Tiervögeln, deswegen naturverbunden. Du Schmutzfink. Okay, um im Thema zu bleiben. Und soweit ich das verstanden habe, wird das ein Abend über, ich zeige euch meine Musik und erzähle euch was zu den Tieren und bin da nicht ganz alleine, dass das also quasi so ein ganzheitliches Ding wird. Und da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Wenn du Dominik Olberg noch nicht kennst, dann macht mal eure Musikplayer der Wahl auf und hört euch da mal so ein bisschen was an. Der macht schon sehr, sehr tolle elektronische Tanzmusik, ja.
Okay, das habe ich mir tatsächlich mal, also ich brauche auch immer gute Musik zum Arbeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Also die nicht, keine Fahrstuhlmusik, aber das darf mich trotzdem nicht zu sehr mit Vocals und Texten nerven. Und deswegen bin ich da immer auf der Suche.
Genau, gesungen wird er nicht, der wird nicht gewokelt, da wird nur gewobert. So,
aber wir bleiben musikalisch, würde ich sagen.
Wir bleiben musikalisch und wir bleiben bei Tieren im weitesten Sinne. Denn der Film, über den wir jetzt kurz mal reden wollen, heißt Wolfs. Wir hatten Kontakt mit dem deutschen Vertrieb Meteor Film und sagen hier mal ganz brav Danke dafür, dass wir einen Screener bekommen haben. Wir sind ein kleiner Podcast, wir haben sie angeschrieben und wir haben jetzt diesen und noch ein paar andere Screener und wir werden immer wieder mal sicherlich hier was besprechen. Bei Wolfs war uns das ganz besonders wichtig, weil Wolfs einfach auf zweierlei Ebenen ein wichtiges Thema ankratzt. Auch, und das sage ich jetzt mal ganz fairerweise vorweg, ihr werdet Schwierigkeiten haben, den vermutlich im Kino zu sehen. So ehrlich müssen wir mal sein. Der läuft jetzt aktuell in ausgesuchten Programmkinos. Wenn ihr sowas bei euch nicht habt, weil ihr vielleicht so wie ich auf dem Lande wohnt, dann habt ihr wenig Chancen.
Genau, also kleine Service-Information, wenn ihr das zufällig gerade aus Frankfurt oder Berlin hört, da läuft der noch jetzt heute Sonntag oder nächste Woche wahrscheinlich auch noch, ich glaube bis zum 19. in der Brotfabrik oder auch in Frankfurt im Arthouse Cinema. Da gibt's auch hier und da mal Special Screenings. Ich glaube in Erfurt und Bamberg habe ich auch noch gesehen. Weiß nicht, ob er da schon wieder raus ist, aber schaut mal, wenn das auf Resonanz stößt, dann verlängern diese kleinen Programmkinos ja auch gern nochmal die Laufzeit und spielen die noch zwei, dreimal. Weil das, was wir euch jetzt sagen, dann müsste er einfach an Bord sein.
Ja. Es handelt sich um den Film Wolves und Wolves spielt im Black Metal Land, so will ich es jetzt mal nennen. Ihr wisst ja, dass der Sandro, der Berg, der Steven, die hören ja gerne mal, wenn es mehr kracht. Wir waren gerade bei den Altherrenrockern von Metallica, die sind im Vergleich zu dem, was in dieser Black Metal Szene abgeht, ja dann tatsächlich eher so Fernsehgarten. Ja, aber gerade du warst ja auch mit deiner alten Band auch so im Krach-Schrei-Universum, wenn ich das noch so richtig weiß. Und das ist ja eine Musikrichtung, die sich mir nie so richtig erschlossen hat, aber man bekommt natürlich mit, dass es eine Szene gibt. Und wenn es eine gesunde Szene gibt, finde ich das an sich schon immer sehr, sehr spannend. Ich kann mich auch, wir hatten das Thema ja schon mal, wenn wir von Musikdokus reden, ich kann mir auch eine Musikdoku angucken aus einer Musikrichtung, die sich mir gar nicht erschließen will, wenn sie gut gemacht ist und mir eben diese Szene und das Warum so ein bisschen erklären kann, dann bin ich damit erstmal fein und bin auch immer angefixt. Und hier ist es halt genauso, dass ich durch euch natürlich auch immer wieder mal, wenn ihr euch neue Musik schickt, da ist ja dann manchmal auch härtere Sachen bei. Black, generell die Black-Szene, also sprich die Wave- und Gothic-Szene, die ist uns beiden ja doch sehr nah, Sandro. Und deswegen kam hier dann eben noch dazu, dass es in dem Film auch darum geht, nordische Mythologien, bestimmte Symbolik in einer Subkultur, die halt schnell immer dem rechtsextremen Ideologien zugeschustert wird. Und das ist ja ein aktuelles Thema, weil das ja auch tatsächlich immer wieder hochkommt. Immer wieder liest man davon, dass Black Metal Bands und auch andere Hard Rock Bands sich der rechten Szene irgendwie antun. Also auch Besucher haben, die ganz klar dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, manchmal auch eine rechtsextreme Ideologie selber im Hintergrund haben oder mal hatten. Ne? Klassische Beispiele gibt es ja viele von Bands, die früher vielleicht Songtexte gemacht haben, die man schon kritisch beäugen darf und die sich dann aber gewandelt haben etc. pp. Und deswegen fand ich, als ich gelesen habe, dass Wolves kommt, das spannend, habe den Filmverleih angeschrieben, weil ich dann schon gesagt habe, den würde ich schon ganz gerne sehen, weil wir hier auch mal über sowas reden müssen aus dem Blickwinkel eben, dass wir mit rechten Tendenzen gerade alle zugeballert werden. Und dazu muss man nicht Teil einer Subkultur sein, sondern dazu musst du einfach nur auf Instagram unterwegs sein. Und da wirst du zugemacht mit allem Rechtsen und auch die Sachen, die gar nicht rechts sein sollten, klingen jetzt sehr oft rechts, weil sich jede Partei halt eben in die Angelrute unter die Buchse klemmt und will die Rechten irgendwie bei der AfD abfischen. Warum und wohin es führt, werden wir alle nicht wissen. Ihr wisst, dass ich da schon sehr starke Gefühle habe und versuche mich da auch immer zurückzunehmen, weil das ja ein Podcast ist. Aber bei dem Film konnte ich nicht Nein sagen. Und dann habe ich dich mit ins Boot geholt. Und du kannst ja einfach mal sagen, du hast ihn jetzt gesehen. Wenn du ihn zusammenfassen müsstest in zwei, drei kleinen Worten, warum sollte man sich den angucken?
Boah, die Perspektive also eines Musikfans, da solltest du dir den anschauen, weil ich finde, der einen sehr authentischen Einblick eben in diese Black-Metal-Underground-Szene liefert. Das muss man eben auf jeden Fall attestieren. Und eben auch diese, wie ich finde, sehr faszinierende und auch antiquierte Widersprüchlichkeit des Black Metal einfach sehr gut darlegt. Mhm. Ne, mit dieser ganzen toxischen Maskulinität und den ganzen, dieser versteckten Ideologie, die eben auch in diesem schmalen Grat so sich befindet, hin zum Neonazismus, aber eben auch völlig in eine andere Richtung tendieren kann. Es gibt ja auch ganz viele linke Black-Metal-Bands. Also ne, das ist halt kein Stigma. Nee. Und dieser Film gibt dem Ganzen auch kein Stigma, sondern er zeigt das sehr POV. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht in zwei, drei Sätzen gewesen, aber du kennst mich ja. Und aus der Sicht eines Nicht-Musikfans finde ich, ist es einfach ein sehr schönes, anders porträtiertes Coming-of-Age-Drama innerhalb einer so, finde ich mal, neuen Umgebung. Mhm. Weißt du? Also am Ende ist es auch, du verfällst einer toxischen Person. Und das aufzuarbeiten, ist schon ja durchaus einfach spannend mit anzusehen. Und diese toxische Person handelt aber unter einem Deckmantel von eben dieser Szene. Und das dann halt einfach zu sehen, finde ich eigentlich erfrischend. Und deswegen, fand ich Wolves, kann ich auch direkt mal sagen, auch zu meiner Nähe dieser Musik und meinen Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe, einfach auch sehr richtig intensiv.
Ja, also wir sehen die Kindergärtnerin Luana, gespielt, super gespielt von Selma Kopp. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist ihre erste Filmrolle und also die kann das auf jeden Fall tragen. Die lernen wir kennen als schwarz gekleidete junge Frau, die sich eben die Kopfhörer aufsetzt, um dann diese durchweg laute und brachiale Musik zu hören. Und das ist ja auch schon, damit fangen wir ja schon mit dem ersten Klischee an. Ne? Der eine oder andere mag denken, oh, diese Krachmusik und dieses Laute, das passt ja gar nicht zu jungen Frauen. Ich kann aber sagen, dass ich in meinem Arbeitsumfeld zum Beispiel ausschließlich mit Leuten arbeite, die diese Art von Musik hören. Männlein wie Weiblein. Und das ist auch sehr faszinierend für mich, weil ich auf der einen Seite bin ich mit unserer Bubble, begegnet mir eure Musik immer wieder, die oftmals brachial und laut ist. Und dann bin ich in meiner Arbeitsbubble und meine drei direkten Kollegen oder sowas hören das auch und gehen auch sehr regelmäßig auf solche Festivals. Wie groß dann doch diese Szene ist, die dann aber auch immer wieder umschwappt. Und das fand ich halt ganz spannend. Und ich fand hier den Ansatz auch ganz toll. Also, kurz, ich will es kurz weiter erzählen. Ihr Einstieg in diese Welt ist ihr Cousin. Der spielt nämlich in besagter Band Wolfs, geschrieben WLVS, also mit dieser neuen Schreibart, wo das O dann eben wegkommt. Und sie lernt dann eben den jungen Polen Viktor kennen und ab da beginnt so eine Geschichte. Man kann sagen, also er ist super charismatisch, er ist also auch diese treibende Kraft in dem ganzen Ding und er umgibt sich eben mit Symbolen. Er trägt die schwarze Sonne, er hat
unter seiner Haut, muss man dazu sagen.
Unter seiner Haut, genauso. Und es gibt halt immer wieder diese Anspielung eben auch ins Kaltnordische, also diese ganzen Rituale etc., wo ein Laie von außen erstmal sagen würde, ja, das finde ich auch spannend. Ne? Wölfe, Wikinger, Zöpfe, mich interessiert nicht, warum sie das tragen und mich interessiert auch nicht, was diese Rune wirklich bedeutet. Aber ich finde, das ist ein spannendes Thema, das kennen wir ja auch. Also ich kenne genug, ich sag mal so, Hobbybiker, ja, das sind die, die dann mit Mitte 50 sich das erste Mal einen Triumph kaufen und dann sind sie halt Biker und dann liebäugeln die alle mit solchen Sachen. Nicht unbedingt mit der Musik, aber oberflächlich kann man sagen, das sind ja auch erstmal so alte Themen, was kann da schon sein? Und so ist es hier ja auch. Es ist ja irgendwie so ein Ding, dass es sich nach und nach immer erst mehr entblättert. Also Luana, ich möchte nicht sagen, verfällt dem Mann, aber hat also die haben schon diese starke Anziehung. Und es gibt auch die obligatorische Szene, in der er ihr sagt, ich bin nicht gut für dich. Ne, lass mal lieber nichts machen, lass mal lieber nichts anfangen. Aber das geht dann natürlich schon nicht mehr, weil das Charismatische hat sich schon angezogen. Und sie geht dann eben mit dieser Band auf Tour und versackt auch immer mehr in dem Ganzen, was dann passiert. Und ich muss auch sagen, als Laie drauf gucken, fand ich vor allem die Musikauftritte, die hier mit eingeflochten sind, sehr, sehr gut, weil halt super authentisch. Kleine Bands, kleine Clubs, verschwitzt, das Publikum ist da an der Stelle dann dein Freund, ihr seid ganz eng, ne, so wie ich es auch erlebt habe, als du mit deiner letzten Band zum Beispiel auch in einem kleinen Club in Hamburg gespielt habt, wo also quasi, da ging ständig die Hände hoch, das Publikum hat die Band gegrüßt, die Band hat das Publikum gegrüßt, das ist halt eine Szene, die sich kennt, auch wenn man sich eigentlich gar nicht kennt, aber so kennt, weißt du, das fand ich immer ganz, ganz spannend. Und wir sehen halt eben diesen beiden zu und vor allem halt eben Victor zu, wie er sich manipulativ verhält in Bezug auf seine Bandkollegen, auf seine Umwelt und wie wir das eben quasi mit ihren Augen so von außen so ein bisschen betrachten können. Ich fand den auch sehr gut. Der ist auch, hat schon ein, zwei Preise abgeräumt. Den Max-Uffels-Preis hat er bekommen, den Preis der Jugendjury sowie den Preis der Filmkritik und es gibt aktuell noch keinen richtigen Kinostart. Ihr könnt es halt jetzt sehen. Wir hoffen natürlich, dass der Film auf jeden Fall dann von einem der einfacheren Streamer oder vielleicht einer Mediathek gekauft wird, weil ich finde schon, der verbindet sehr, sehr gut diese beiden Themen. Eben auch dieses Thema, wie schnell man sich dann in etwas reinfallen lassen kann, mit dem man sich gar nicht identifizieren wollte am Anfang. Also du gehst nicht mit der Meinung rein, ich weiß hier, was hier passiert oder sowas, sondern es kommt so langsam und es schwappt so ein bisschen. Und ich fand die beiden Hauptdarsteller einfach wirklich, wirklich gut. Mir hat das richtig gefallen, ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall, muss man auch dazu sagen, ein Regiedebüt von Jonas Ulrich hier. Und dafür auf jeden Fall auch nochmal Respekt. Und wie du ja auch schon gesagt hattest, sie wird ja dann irgendwie so halb Managerin, halb irgendwie ja auch, kann man leider in die Schublade so greifen, Groupie, aber auch Social Media macht sie halt, so Social Media und Black Metal undenkbar, aber tatsächlich ist das der Initiator für eine Welle von Unmut und weil sie eben die Live-Konzerte mit Victor, also beziehungsweise mit der Band filmt und eben Victor mit seiner Symbolik dann eben viral geht und das führt halt zu Spannungen in der Band. Und ich finde, wie gesagt, durch diese Authentizität schafft der Film eben dieses, macht er das nachvollziehbar, dass du eben, wie du schon gesagt hast, ne, am Ende ist es für, ist es irgendwie nur eine glorifizierte Form von Cosplay. Ne, du ziehst dir da deine Uniform an und dann bist du, tauchst du ab in so dieses völkisch angehauchte, in diese martialischen Botschaften und diese gotischen Schriften und Runen. Und dann haben die alle so schöne, so einen Hang zum heidnischen und skandinavischen Schauerromantik und Wotan-Anrufung und Sonnenwendfeuer. Und das ist doch alles super spannend, ne? Und das ist halt einfach eine Identität, also eigentlich purer Eskapismus. Und der eigentliche Handlungsfaden ist aber so dieses, naja, dieses Flirten von manchen Metal-Heads, die in diese Subkultur halt reingehen und eigentlich da unter diesen ganzen Ideologien, aber auch Fremdenfeindlichkeit, rechtsradikale Tendenzen verstecken. Und dann geht es hier nämlich auch irgendwann, kriegt sie halt mit, das ist halt, sie driftet in diesen NSBM, diesen nationalsozialistischen Black Metal ab oder beziehungsweise Victor kommt da aus dieser Gruppe heraus. Und dieses Kämpfen damit, will ich das wahrhaben, dass eine Person wirklich so ist? Oder ne, das ist dieses typische Totschlagargument, die schwarze Sonne gab es schon seit so und so viel tausend Jahren und die Nazis nehmen das 20 Jahre und das ist, nee, das ist halt das, was wir auch jeden Tag hören so und das sind so die Auseinandersetzungen. Ja, aber was machst du denn, wenn plötzlich die Person, die du dich verliebst, halt so mit dir argumentiert und dich gleichzeitig in den Arm nimmt? Und wie weit kannst du halt solche Sachen dann eben aussitzen oder vielleicht dann eben auch, bist du irgendwann dann vielleicht mitverantwortlich. Und das finde ich einfach sehr spannend, wie das hier aufgearbeitet wird. Du sagtest auch, der Film hat einfach, ist mega authentisch in der Szenedarstellung. Das liegt ja einfach auch dran, dass hier echte Bands mitgespielt haben. Mhm. Amen Ra beispielsweise, wo auch der Titel, der Song, der am Abspann kommt, ist ein ganz großartiger Track. Die spielen hier auch im Kiff in Aarau. Das ist ziemlich funny eigentlich. Die kriegen hier ein gutes Placement. Und die Band Wolves, die sich halt fiktiv für den Film gegründet hat, ist ja dann auch sozusagen fiktiv auf Tour gegangen. Mhm. Also deswegen wirkt das halt alles sehr, sehr echt. Und Manuel Gagneux heißt der, glaube ich. Der ist der Gitarrist und Sänger von Seal and Ardor. Der hat hier den Soundtrack geschrieben, den Wolves dann halt sozusagen interpretieren. Also das ist alles schon sehr, sehr deep in der Szene drin. Und für Genrefreunde auf jeden Fall sollten das unbedingt mal einen Blick riskieren. Der familiäre und soziale Hintergrund von Ruana kommt nicht immer ganz durch. Deswegen fand ich das persönlich, dass diese ihre Handlungen nicht immer nachvollziehbar waren. Warum verfällt sie dem jetzt so krass? Und klar, der Film kann da auch nicht immer sein sehr geringes Produktionsbudget kaschieren, aber das ist.
Nein,
und auch ist, das, also, und der kratzt auch nur an der Oberfläche von dieser ganzen
Milieu-Studie. Aber ich glaube, wir haben hier drei schwierige Themen. Wir haben einmal die Rechtsradikalität, die sicherlich, die ist zum Teil nur sehr angedeutet und geht nicht sehr tief. Wir haben dann auch noch eine Musikrichtung, die sich auch nicht jedem ergibt und dann wird hier noch mit toxischer Beziehung gearbeitet. Dann ist es ein Erstlingswerk, was das gar nicht klein machen soll, sondern einfach, das ist so viel, das musst du dich erstmal trauen zu machen. Und dass du dann jetzt hier nicht, also hier darf auch keiner erwarten, dass hier die Probleme angesprochen, vertieft und dann mit Lösung womöglich irgendwie eine um die Ecke kommt. Das passiert hier nicht, weil es darum gar nicht geht. Wir haben hier maßgeblich eben erstmal eine Beziehungsgeschichte in diesem Konstrukt und für das, was da geschaffen werden sollte, finde ich, ist hier ein wirklich guter Film abgeliefert worden. Und ich bin da gespannt, was die Leute, die daran beteiligt waren, jetzt dann in Zukunft noch machen.
Genau. Und ich kann als Letztes nur dazu sagen, ich habe das alles auch erlebt. Ne? Ich komme aus der Oberlausitz, Leute. Da war das normal, wenn du deine ersten Konzerte mit deiner Rumpel-Death-Metal-Band spielst. Das war normal. Für mich ist das eine Welt, die dort gezeigt wird, die ich kenne. Ich habe das erst später auch, natürlich, weiß ich, keine Ahnung, wir haben angefangen mit 16 oder so und dann bist du Anfang 20 oder sowas und siehst da Leute mit Runen, die du nicht deuten kannst. Und dann irgendwann headbangt jemand vor deiner eigenen Schulter, wo du dann irgendwann merkst, scheiße, der hat eine schwarze Sonne aufgenäht. Wie verhältst du dich? Also ganz im Ernst, so eine, die Szene, wo er sagt, hier kann ich nicht spielen, da hängt so eine Flagge an der Wand, habe ich alles erlebt. Mhm. Und ich stand mal auf der Bühne in der Kulturfabrik Hoyerswerdamo, das kannst du dir nicht vorstellen. Unser Gitarrist, ein Bursum-Shirt, Und der Schlagzeuger, ich glaube, das war Walls of Jericho, die linkeste Hardcore-Band der Welt. Und das wussten die aber beide nicht. Also das für uns war das völlig normal, weil wir dumm waren und uns damit nicht auseinandergesetzt haben. Und in dieser Stadt Hoyerswerda, wo wir das Konzert gespielt haben, das ist eine ultra-rechte Stadt, aber die hat auch eine Ultra-Antifa. Und die haben unser Auto draußen demoliert nach dem Gig. Weil unser Gitarrist das anhatte. Also kannst du dir ja nicht vorstellen. Und aber auch nicht, um zu provozieren zu wollen, sondern einfach aus Unwissenheit. Von daher, aus der Ich-Perspektive, aus den eigenen Erfahrungen her, kann ich sagen, das ist sehr gut aufgearbeitet hier und setzt euch mit der Musik auseinander, die ihr hört.
Ja.
Also, großartiger immer. Film. Danke nochmal an Meteor Films und gerne neue Streamer zu uns. Und wenn hier dieser, und wenn halt Jonas Ulrich, ich habe versucht, ihn auf Instagram ausfindig zu machen. Ich glaube, der gute Mann macht's richtig und hat kein Profil.
Wenn er schlau ist, ja.
Genau. Wenn der es irgendwie hier hört, dann melde ich gern bei uns mit dem nächsten Film.
Ja, also, das beides geht auch raus an die beiden Hauptdarsteller. Super Performance und wenn ihr mal Bock habt, dann gerne. So, harter Schnitt. Harter Schnitt. Leichte Kost. Mit ein bisschen an einigen Stellen. Also.
Und ein Eintrag in das neue hier Cinematische Universe, ne? Das, weiß ich nicht, wie nennen wir das? Bloody Weaving Universe oder so?
Ja, gerne. Gerne. Also, ich bin ja ausgesprochener Fan von Samara Weaving. Ich liebe diese Frau. Sie wäre meine Ausnahme, ne, kennst du das, diese eine Regel, wenn ein Superstar an der Tür klingelt, dann darfst du einmal mit der...
Ja, wir haben das mit Lady Gaga auch so ausgehandelt.
Ja, okay. Also früher war das bei mir Björk, jetzt nicht mehr. Jetzt ist seit geraumer Zeit schon, wäre es eher dann zum Beispiel Samara Weaving. Ich gucke tatsächlich jeden Film mit Samara Weaving, was nicht immer schön ist, das kann ich euch sagen.
Aber sie ist immer schön.
Gerade die letzten Jahre hat sie tolle Projekte angenommen, die leider bei uns nicht immer gewürdigt werden. So habt ihr alle immer noch nicht Borderline sehen können. Ein Film, der, ja, geht mal auf IMDb, auf diese Scheißseite und dann seht ihr, dass der eine schlechte Score hat, aber der ist einfach witzig. Und was der junge Nicholson da macht, ist einfach brillant. Anyway, Samara Weaving hat einen neuen Film und der ist Holter die Polter am 10. auf Prime erschienen. Ohne Werbung, ohne alles. Und viele von euch sehen wahrscheinlich nicht mehr irgendein Thumbnail. Warum der Sandro das gesehen hat, ist, weil ich sie alle in diese Richtung gepiekst habe. Auch Onkel Berg hat den Film schon gesehen. Leider ist er heute nicht da.
Der fand den aber auch sehr gut, kann ich schon mal direkt sagen.
Er fand den auch sehr gut und wir reden über den Film Over Your Dead Body. Das ist ein Remake von einem, ich will jetzt sagen norwegischen Film, ne? Ich hoffe, ich bin da richtig.
Sagen wir mal skandinavisch.
Skandinavischer Film, genau, mit Noomi Rapace in der weiblichen Hauptrolle. Und auch den findet ihr übrigens, der heißt The Trip, den findet ihr, sehr norwegisch, The Trip, den findet ihr auch auf Prime vielleicht, falls ihr die mal vergleichen wollt. Das ist also ein Remake und es geht darum, dass ein Paar, das sich offensichtlich nicht mehr besonders gut leiden kann, ein Wochenende zusammen verbringen will. Und von Anfang an, und deswegen ist das kein Spoiler, A, heißt der Film so und B, ist das nach 30 Sekunden im Film klar, die beiden führen was im Schilde. Wir sehen hier nämlich, dass, ich fand den wirklich gut, den Film, muss ich nochmal sagen, dass unser Hauptdarsteller, den wir alle aus How I Met Your Mother kennen, maßgeblich, Jason und jetzt gerade aus Shrinking, Jason Siegel. Eigentlich ein netter Dude, der versucht schon irgendwie in Gesprächen, die er mit Leuten führt, bevor wir noch seine Frau kennenlernen, zu manifestieren, dass jeder weiß, dass er mit seiner Frau ein Wochenende verbringt und dass seine Frau vorhat, alleine wandern zu gehen. Und wie gefährlich das ja auch ist, wenn man das macht. Also er versucht schon, diese Saat zu sehen, dass wir alle wissen, okay, alles klar. Denn er möchte sie umbringen. Das ist dann kein Geheimnis mehr. Und ach, siehe da, beim Versuch, das durchzuführen, dreht sich der Spieß um und Lisa, gespielt von Samara Weaving, lässt sich nicht einfach hier umbringen, sondern ist der ganzen Sache schon ziemlich selber auf der Spur, denn bevor die beiden losfahren, kommt ihre beste Freundin und begrüßt Dan in seiner Filmrolle und sagt halt eben viel Spaß beim Jagen. Und er steht da so und denkt sich, Jagen? Wieso jagen? Naja, egal. Also beide führen was im Schilde und dann kommt aber alles anders, als man denkt. Denn auf den Plan treten dann noch drei aus dem Gefängnis ausgebrochene Personen und ich liebe ja Timothy Olyphant. Ich finde den super. Ich mag den gerne. Klar. Und ich habe mich so gefreut, dass der da mitmacht. Und Juliette Lewis spielt mit und das macht sie auch geil. Und Robert Goodman als der Vater von Dan, der auch irgendwie so halb eingeweiht wird, aber auch nicht so genau weiß, was will sein Sohn von ihm. Da kommt so ein altes Ding raus. Es geht also darum, dass die beiden sich mehr oder weniger umbringen wollen, werden dabei gestört und dann sind sie beiden selber quasi auf der Speisekarte von anderen, die sie umbringen wollen. Es ist ein durchgeknallter, schöner, kleiner Popcorn-Film, der den kannst du nur anmachen und du kannst damit nur Spaß haben. Und wenn du den dumpf finden willst, ja, dann wirst du die alle, die in diese Richtung gehen, dumm finden, weil das ist natürlich nichts, was das Rad neuer findet, aber die Art, wie die Leute hier gequält werden zum Teil, ist schon richtig funny, finde ich.
Ich sag nur Rasenmäher.
Rasenmäher, genau. Aber auch das Spiel. Juliette Lewis ist halt eine ehemalige Aufpasserin im Knast und die hat diesen beiden zum Ausbruch verholfen, weil sie in den einen verliebt ist und die erzählt dann halt eben, ja, wir haben uns im Gefängnis aber auch immer furchtbar gelangweilt und deswegen haben wir ab und zu mal uns 2-3 Häftlingen genommen und haben die dann zum Ultimate Fighting in den Keller geschickt und wer verliert, wird halt durchgeknattert. Ohne Gummi und ohne Öl und das ist auch so eine Szene, die sich hier langsam aufbaut. Dann gibt es auch so ein bisschen einen Fan-Moment, der kurz mal die Hoffnung aufblühen lässt, oh, vielleicht wird er verschont, weil er hat mal einen guten Film gemacht und einer der Bösewichte mag den, aber naja, alles kommt halt eben anders. Ich hatte viel Spaß, muss ich aber auch nicht sagen, weil Samara Weaving einfach großartig ist und mit ihrer kodrigen Schnauze hier in ihrer eigenen Heimsprache, sie muss ihre Stimme nicht verstellen und sie muss ihren Akzent nicht verstellen, das ist auch nicht immer der Fall, manchmal muss sie sehr amerikanisch klingen, hier schnottert sie das einfach raus, dass man manchmal auch Schwierigkeiten hat, das zu verstehen und er nuschelt ja auch gerne, ich gucke das ja immer gerne im Original. Dass der Berg den Film mag, überrascht mich ein bisschen, aber freut mich. Also es touched my heart. Hören wir bestimmt demnächst noch mal was zu von ihm selber. Aber was hat's denn mit dir gemacht?
Also ich fand, das ist ein Film, der hat hundertprozentig meine Erwartungen erfüllt. Das muss man einfach sagen. Du siehst dieses Thumbnail oder du siehst das Poster und denkst dir, naja, das wird so eine mittelprächtige Beziehungskomödie, die aber ein bisschen edgy ist. Die ist aber dann noch ein bisschen mehr edgy gewesen, als ich dachte, weil du hast das, ne, du, bevor du den Film anmachst, strahlt dich dein FSK 18 Logo an, da denkst du, aha, mal gucken, ob sich das auch verdient hat. Dazu muss man sagen, dass Tommy Vercola den Film erst machen sollte. Deswegen, also der macht ja nur Sachen, wo er FSK 18 richtig viel Kunstblut schmeißen kann und das passiert hier auch so. Also ich mochte den sehr, vor allem in der ersten, ich sag jetzt mal, in der ersten Hälfte, wo eben der Film noch so in Rückblenden und anachronistisch auch so ein bisschen erzählt wird. Also weil man dann immer ein paar Tage zurückspringt und sieht, wie ist die Situation zusammengekommen, wie sind denn die Gangster ins Haus gekommen. Das ist einfach sehr originell gemacht und das verfliegt dann leider in der zweiten Hälfte ein bisschen. Dann passiert halt dieses typische Kammerspiel-Szenario. Hinten raus gibt's das dann nochmal, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und ansonsten, die haben halt alle extrem viel Spaß. Also ich mag Jason Segel sowieso. Seit Shrinking hat er für mich einfach auch so einen neuen Status an Sympathie erreicht. Samara Weaving macht das auch großartig. Du hast Timothy Olyphant schon angesprochen. Den muss man lieben. Juliette Lewis fand ich schon so abgerotzt in The Thicket so geil. Ich finde das auch, die hat richtig Spaß. Aber ich muss sagen, Keith Jardine als dieser große infantile Todd. Das ist mein Teen-Stealer gewesen. Der war so lustig. Also auf jeden Fall auch eine ziemlich gorige Angelegenheit. Deswegen hatte ich auch viel Spaß mit dem, auch wenn der jetzt keine Bäume ausreißt. Aber wie gesagt, du kriegst einfach, was du verlangst. Der ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Der hat schöne Chekhovs Gun die ganze Zeit. Du weißt, ah Gott, irgendwas da, was er da im Boot versteckt, das wird mal irgendwann nochmal zum Auftritt kommen. Und das ist ja schon heutzutage echt viel wert.
Ja, natürlich. Jetzt kann man kritisieren, das ist ja mal wieder so ein Remake, also wieder mal keine eigene Idee. Das mögen die Amis halt. Das ist so. Und man muss halt eben auch sagen, wir haben von vielen kaltländischen Filmen amerikanische Remakes bekommen, die deswegen nicht schlecht sind, sondern einfach den Film neu erzählen in der Variante. Ihr könnt euch das Original gerne
anschauen. War nicht Hard Powder hier mit Neeson auch so ein Ding?
Korrekt.
War auch
so ein, genau. Und da kann man jetzt drauf rumreiten und man kann aber auch einfach sagen, weißt du was, wie Sandro gerade gesagt hat, das Thumbnail sagt dir schon, du sollst bitte dein Hirn kurz mal ausschalten und einfach Spaß haben. Und das kann man mit diesem Ding auf jeden Fall haben. Alle geben sich Mühe und ich bilde mir auch ein, dass die alle viel Spaß hatten, das hier zu drehen. Vor allem auch, wenn dann der alte Dad, der im Altenheim vor sich hingammelt und sagt, das kann doch nicht hier mein Ende sein. Ich hätte eigentlich damals in Korea sterben müssen. Da habe ich es euch nämlich allen gezeigt. Und jetzt sitze ich hier und sterbe vielleicht an Verstopfung und so. Und der kriegt dann nochmal nach hinten raus natürlich einen großen Auftritt. Das wissen wir. Und ja, also schaut euch den an. Wir haben alle gesagt, dass der gut ist. Das muss jetzt nochmal lang. Das
nehme ich auch. Ja.
Ja.
So ist es.
So ist es.
Oh, du hast auch gesagt, The Boroughs ist gut.
Ich habe auch, oh Gott, da fängst du ja schon an. Ja, ich habe auch gesagt, The Boroughs ist gut. The Boroughs ist eine 8 Episoden, ja, Supernatural Science Fiction Serie, würde ich jetzt mal sagen, auf Netflix, die insofern gut ist, als dass sie von Folge 1 etwas tut, auf das wir nachher nochmal zurückgreifen werden, denn sie öffnet das Spielbergsche Gefühl von altem Filmemachen. Ne, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die kleinen Musikstückchen, die da drin sind. Und manchmal sind es auch nur so Twinkles, die diese Ding, 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 Ding. Das sind alles so Sachen, die waren früher in den Spielberg-Filmen immer drinne und haben dir dann quasi schon so untergeschoben, suggestiv gesagt, hier passiert jetzt gerade was, was nicht von dieser Welt ist, hier passiert jetzt gerade was. Das ist so ein bisschen ein 80er-Vibe hab, ohne dass es in den 80ern spielt. Wir sind hier nämlich bei The Boroughs, handelt es sich um ein ja, quasi eine alten Siedlung, die in New Mexico, Albuquerque da hinten in der Ecke, also richtig tief in der Wüste drin ist, eine ganz bizarre Zusammenstellung von Wohnkomplexen, in denen alte Leute gemeinsam alt werden können. Also jeder wohnt für sich, aber es gibt auch ein paar, die wohnen halt eben in einer Art Krankenhaustrakt dann zusammen und werden da betreut. Die ganze Stadt ist darauf aufgebaut, dass sie sich maßgeblich eben um alte Leute kümmert und ein noch jung gebliebenes Ehepaar hat das wohl von ihren Eltern übernommen und mag diese Idee, dass das alles, wir sind eine Familie. Wir sehen Alfred Molina, wo ich sagen muss, ich, Hammer. Also, der spielt hier einen Alten, aber der wirkt gar nicht so alt, ne? Und ich meine, er ist jetzt nicht mehr ganz knackfrisch, aber ich meine, als Doc Ock war der schon brillant. Hier ist er immer noch total knackig und fetzig. Da war ich doch ein bisschen platt, dass hier viele Leute, die wir lange nicht mehr gesehen haben, hier natürlich ihrem Alter entsprechend jetzt mitspielen. Gina Davis ist dabei, Alfre Woodard, Bill Pullman, Dennis O'Hare. Also, jede Menge Leute und wir sehen halt eben, dass Sam Neuankömmling ist. Er wird von seiner Tochter dahin gebracht. Er will da nicht sein. Seine Frau hat das gebucht und er versucht von Sekunde eins, ich will hier wieder weg, weil seine Frau ist verstorben. Er leidet sehr darunter. Er ist also er ist immer noch sehr tief in seiner Trauer verhaftet und hat auch immer wieder Flashbacks, weil sie war halt seine große Liebe und uns wird sofort ganz klar erzählt, der will da nicht sein und die Leute, die um ihn rum sind, versuchen wirklich ihr Bestes, Bill Pullman allen voran, gleich am Anfang, der sagt, du bist jetzt nun mal hier, da kannst du auch ein paar Bier mit mir trinken und kommst nachher zum Barbecue rüber. Er ist da immer so ein bisschen reserviert, bis dann Dinge anfangen, die nicht von dieser Welt scheinen. Nochmal der Hinweis, das ist kein Spoiler, weil darum geht's, das weiß halt jeder. Es geht halt
die
darum.
Die Serie beginnt quasi damit, dass wir ein Monster sehen.
Genau.
Also, das kann man
und
schon
was
so sagen.
Dann folgt, ist halt eben, dass wir diese seltsam zusammengewürfelte Gruppe von Menschen sehen, wie sie zum Teil an unterschiedlichen Fäden zieht, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen, bis sie dann langsam realisieren, was hier vor sich geht. Und dann müssen halt eben alle zusammenarbeiten. Wäre der Film aus den 80ern, dann wären das hier keine alten Leute, sondern junge Menschen. Und dann würden wir da heute wahrscheinlich noch drüber reden, weil das bestimmt ein Erfolg gewesen wäre. Es hat so ein bisschen was von Cocoon, weil eben die Leute eben alt sind und auch in ihrer Vergangenheit so ein bisschen verhaftet sind. Und das ganze Star-Ensemble und die ganze Art, wie das gedreht ist, hat einen absoluten Amblin-Style-Vibe, also eben Amblin von Steven Spielberg, ne, Cocoon, Twilight Zone, bisschen E.T. ist da nachher noch drin, ein bisschen was aktuell ist nachher tatsächlich, wenn man sich die Monster ansieht und wo es dann drauf hinausläuft, ist dann auch, ja, auch relativ klar, aber halt eben insofern charmant, als dass wir nicht hier jungen Leuten folgen, sondern alte Leute, die auch immer wieder uns halt eben sagen, naja, ich bin jetzt auch zu alt für diesen Scheiß, ne?
Ja, vielleicht bin ich auch zu jung für diesen Scheiß.
Du bist zu jung für diesen Scheiß, ja.
Ich weiß es nicht. Also, ich habe das auch geschaut und ich war eigentlich direkt an Bord. Ich habe auch diese Spielbergschen Vibes verspürt. Ich wusste, was die Serie möchte. Na, dann ist das nicht created, aber zumindest produziert von den Stranger Things Dudes, den Duffers. Ersinnt ist das aber von Jeffrey Addis und Will Matthews, um denen mal Credit zu geben. Die haben sich das ausgedacht. Aber klar, um da ein gutes Produktionsbudget zu bekommen, brauchst du natürlich auch noch bekannte Produzenten. Und es ist tatsächlich auch nicht fernab von der Hand zu weisen, weil das ist schon so ein bisschen Stranger Things mit Rentnern. Zumindest auch, also so würde ich es marketingmäßig auch pitchen. Und gerade auch die erste Stranger Things Staffel hatte ja auch ganz, ganz viel diesen Amblin-Charme. Und deswegen kann man sich da, das ist halt so eine Brücke, die die Serie baut, einfach überhaupt nichts Neues zu machen und dann eben doch irgendwie mit einer frischen Idee daherzukommen. Dazu hast du schon den Cast erwähnt. Ich meine, das macht Spaß, hinzuzugucken. Ich finde auch Alfred Molina, der kann sowas richtig gut tragen. Ich würde den gern viel häufiger sehen. Gina Davis hatten wir letztens erst über in unserem First Watch zu Thelma & Louise drüber gesprochen. Gibt's hier auch eine wunderschöne, also die typische Szenenanspielung mit dem Ride in den Canyon im Oldtimer. Und das macht alles schon irgendwo Spaß. Aber das ist eine trotzdem der vielen, vielen Serien, die ich in letzter Zeit geguckt habe, wo ich spürbar mitbekomme, dass das hier gestreckt wurde zu einer Serie. Das ist ein geiles Skript. Das ist eine geile Idee, da hättest du einen wunderschönen, charmanten Film draus machen können, aber das hat überhaupt keine Daseinsberechtigung, eine Serie zu sein, weil das der Mystery-Plot nicht hergibt. Also ich wusste ab Folge 2, was am Ende passiert und das hat mich extrem genervt, weil ich bin sehr schlecht in sowas eigentlich und ich will das nicht wissen, aber es war dann genau das. Und also wie gesagt, dieses Mystery-Plot gibt's nicht her, das so seriell zu erzählen und die Figurenentwicklung tatsächlich auch nicht, weil Alfred Molina irgendwann nicht, wird er zur Nebenfigur degradiert. Das heißt, dieser relativ zentrale Konflikt mit ihm, der da abgeschoben wird, weil seine Frau gestorben ist und der ist jetzt Witwer und seine Frau hat eigentlich die Burrows gekauft und der ist einfach zu allen ganz grantig und krummelig und sowas, das geht dann irgendwann verloren, weil er einfach relativ schnell geläutert wird und dann einfach der nette Opi ist, der halt an Fernsehern rumbastelt und das fand ich alles sehr schade, weil ich finde, die Serie hat alle Bestandteile, um richtig charmanter Zweistünder zu sein. Meinetwegen vielleicht auch ein 2,5-Stünder, weißt du, aber das, was am Ende erzählt wird, auch mit diesem zentralen Haus und der Mystery, die sich dahinter, das ist nicht sonderlich originell. Also deswegen, ich war tatsächlich sehr gelangweilt bei dem Film und bei der Serie, so sage ich selber schon Film. Obwohl es mir wirklich gefallen wollte, ne? Das ist so ein bisschen.
Also ich verstehe, was du meinst. Es ist leider so, dass das Pacing ist nicht besonders gut. Wenn es losgehen soll, dann wird ein bisschen schnell gelaufen oder irgendwer fährt im Auto oder alle laufen schreiend los und dann auf einmal gibt es wieder einen Cut und wir kriegen Zwischenmenschliches. Und das zum Beispiel ging mir total auf den Sack. Also die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Gina Davis und dem jungen Cop oder sowas, die war zu häufig zu sehen. Die Beziehung zwischen dem alten rebellischen Ehepaar, das hat man am Anfang verstanden, dass sie früher alles gemeinsam gemacht haben. Und waren in einer Art von offenen Ehe, aber mit sehr viel Vertrauen. Und dann ist ein Teil dieses Ehepaars enttäuscht worden. Und das zieht sich auch durch die ganze Serie bis hin nach hinten raus. Das sind so alles Sachen, das hat immer wieder Druck rausgenommen. Und ich bin bei dir, 6 Folgen hätten gelangt. Und dann wäre es ein bisschen tighter und dann wäre es auch schnell genug. Dafür habe ich aber schon noch Spaß gehabt. Natürlich sind auch die meisten Twists, manchmal denkst du auch, oh, jetzt noch das und jetzt noch das. Aber so, ja, also der Fairness halber, so waren diese Andeutung hast du in vielen anderen Serien und in vielen anderen Filmen auch gehabt, dass der eine folgende Idee verfolgt und der nächste diese Idee. Und dann gibt's noch diesen Strang. Wir sind manchmal nicht mehr gewohnt, mehreren Strängen gleichzeitig irgendwie diesen Raum zu erlauben. Ich mochte das, hätte es kürzer sein können und schneller geschnitten? Ja, auf jeden Fall. Also, ne, du weißt ja, mein geliebter Fancut würde dieser Serie auf jeden Fall gut tun, dass das Ganze runterkommt auf vielleicht sogar 5 Episoden einfach zip zap zusammengeschnippelt, das Ganze Zwischenmenschliche raus, einfach die grumpy old people, wie sie gegen die Aliens kämpfen. Denn es gibt da schon noch so 2-3 Twists, die kommen ein bisschen unerwartet. Ja, wenn man sich oft in so einer Bubble bewegt, dann weiß man man weiß, was passiert. Das ist halt so.
Ja,
pass auf, das finden viele ja auch gar nicht schlimm. Hier fand ich es wieder schlimmer, dass tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Folge 5 oder 6 war, wo sie, da merkst du richtig, dass sie sagen, oh shit, wir haben ja nur noch 2. Und wir haben den Leuten ja noch gar nichts erklärt. Und dann passiert sehr viel von dem, was oft passiert. Wir nehmen uns mal 20 Minuten über diese Folge von 40 Minuten verteilt und erzählen euch ganz viel, damit ihr das kurz noch frisch abspeichert, um nachher das Ende zu verstehen. Das fand ich halt auch so ein bisschen doof. Aber ansonsten, ja, von den Sachen, die Netflix rauspupst, war das auf jeden Fall etwas, wo ich gerne meine Zeit mal investiert habe.
Ja, also pass auf, meine letzten Cents dazu. Die Serie hat coole Einfälle. Ich finde, es ist eher vom Writing her nicht gut gelöst, weil exemplarisch, du siehst eine Szene, in der plötzlich ein Vogelschwarm mit plötzlich, na, die stürzen alle ab und zack, sind alle tot. Ja. Und ich finde, das ist ein starkes Bild. Und was machst du? Die Figur geht hin und guckt sich die toten Vögel an. Das ist kein, du hättest diese Idee einfach weitertragen können, um Spannung zu erzeugen. Genauso wie eine Figur findet einen merkwürdigen Baum und eine merkwürdige Frucht. Nächste Szene sieht man, was damit passiert. Nächste Szene sehen wir, was das für Auswirkungen hat. Und dann ist das alles schon wieder weg. Das heißt, diese Mysterien werden nicht angehalten, um mich bei der Stange zu halten, sondern es wird einfach dann der nächste Plot erzählt. Und da finde ich einfach, das geht in einem Film, aber in der Serie hält mich das einfach nicht bei der Stange. Und deswegen charmant, ja, es ist abgeschlossen, kein dummer Cliffhanger. Und von daher könnte es als Miniserie, könnte dem auf jeden Fall auch eine Chance geben. Aber wie gesagt, ich war aus den genannten Gründen leider etwas enttäuscht. Wäre mehr drin gewesen.
Ja, gut, dann hast du gerade mein Fazit gesagt zu der nächsten Serie.
Das ist auch mein Fazit. Das finde ich ja interessant.
Ja, also ich hatte nicht so viel Spaß, wie ich gerne hätte mit der Serie, die ich auf meiner Most Wanted-Liste hatte, die da heißt Spider-Noir. Und nein, das liegt nicht an Nicolas Cage. Das liegt dann eher an der Idee um Nicolas Cage. Ja, also solide Besetzung. Ich mag, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Nicolas Cage, Gott, danke.
The GOAT. Genau.
So, großartig. Die Idee Spider-Noir als Serie zu machen, finde ich auch toll. Entstanden als Comics, dann in der Comic-Verfilmung drinne und alles schon geil. Nick Cage spricht den, wie geil wäre das, wenn der seine eigene Serie kriegt. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass das passiert. Und dann sogar noch als tatsächliche echte Serie und nicht als Zeichentrick. Denn das hätte es ja auch sehr gut werden können. Und ich glaube, das hätte dem Ganzen, zumindest für mich, dem besser getan. Für mich bleibt nämlich hier am Ende, das Ganze hat sehr viel Stil und wenig Substanz und ich habe ein Riesenproblem damit, dass es einfach nicht zusammenpassen will. Nicolas Cage in jeder Folge geil, dann setzt er die Maske auf und dann sehen wir, dass es nicht Nick Cage ist, weil es halt CGI ist. Und sie haben nicht mal versucht, sich an seine Bewegung zu orientieren. Wer auch immer das ist, ist dünner, ist kleiner, ist schneller und das wirkt total fehl am Platz. Das ist so, als wenn er setzt sich die Maske auf und dann findet eine Verwandlung statt, von der wir nicht wissen, dass sie stattfindet. Und er ist dann plötzlich so ein Metamensch, der halt ganz, ganz viele Dinge kann, was die Spinne halt kann in dieser Variantenerzählung. Aber für mich passt das nicht zusammen mit dem Typen, der nach 5 Treppen so polternd in Sets fällt und erstmal ein Whisky braucht. Das ging mir tatsächlich gleich in der ersten Folge auf den Sack, weil gleich in der ersten Folge sehen wir ihn ja schwingend durch die Häuser und dann an so einem Häuserrand vorbeischleichen und in der nächsten Szene ist es Nick Cage und dann denkst du dir, tja, wie geht das denn jetzt zusammen?
Okay, also ich verstehe sehr deinen Punkt. Ich würde sagen, das ist zwar ein Problem, was irgendwie schon auch andere Spider-Man-Interpretationen hatten. Also auch ein Tobey Maguire im letzten Spider-Man No Way Home habe ich das nicht mehr abgekauft. Hier ist halt der Kontrast natürlich sehr schwierig, weil er ist ja hier auch nicht Peter Parker. Im Gegensatz zu den Spider-Verse-Filmen ist es hier Ben Reilly, der Privatdetektiv ist. Und Ben Reilly ist ein Film-Noir-Privatdetektiv in bester Manier. Das heißt, er ist abgehalftert, zu alt für den Scheiß. Starker Alkoholiker, steigt jeder Frau nach. Und das zu kombinieren mit dem, was aber die Spider-Man-isms sind, nämlich halt flink zu sein und diesen Spinnensinn zu haben und sowas, ich glaube, das ist sowieso schwer zusammenzubringen. Deswegen meine ich mal, dass das, was dir negativ aufgefallen ist, was vielleicht durch die Stunt-Performance und das CGI noch verschlimmert wurde, das ist sowieso schon so ein bisschen dissonant. Ne? Also ich hätte hier vielleicht auch gar nicht diese versucht, der Spider-Noir so wirkt. Also am Anfang schwingt er sich durch die Stadt, wie man das von Spider-Man kennt. Und ich finde, da geht schon ein bisschen das Problem los, dass das so ein bisschen nicht ganz zusammenpasst, die Puzzleteile. Aber unabhängig jetzt mal davon, wir kriegen jetzt diese High-Concept-Serie, die wirklich, das ist, niemand hat daran geglaubt, dass das passiert, bis wir auf Play gedrückt haben. Und dann kommt diese Serie auch noch daher und sagt, ihr könnt das schwarz-weiß gucken oder in Farbe gucken. Und natürlich gucken wir das in schwarz-weiß. Das Ding heißt ja nicht Spider-Color, sondern Spider-Noir. Und das sieht cool aus. Mhm. Und dann denkst du dir auch, okay, die ziehen das jetzt wirklich durch und das spielt in den 30ern und da kommt kein Raumschiff rein mit oder Dr. Strange macht plötzlich ein Tor auf und dann kommt Tom Holland. Nein, es ist wirklich, und da muss man mal Kudos geben, dass sie es durchgezogen haben, ein so ein komisches Konzept, dass das durchgezogen wurde, dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Aber man hat dann irgendwie das Gefühl, dann haben die den Pitch bekommen, dann haben die den Pitch durchbekommen und das Geld bekommen. Und dann hat Prime das noch so in die Nähe des nächsten Spider-Man-Blockbusters platziert, dass das halt auch alle gucken. Und dann droppen die sogar alle Folgen auf einmal. Weiß nicht, wann Prime das jemals gemacht hat. Ich glaube, bei der letzten Fallout war es auch so. Und dann guckst du das und jetzt brauchst du, jetzt hast du Nicolas Cage, du hast diese Welt, diese Zusammenhänge zu dem Marvel-Kosmos. Das heißt, du findest immer wieder irgendwelche interessanten Easter Eggs. Aber trotzdem ist es super losgelöst und das bleibt losgelöst. Dann hast du diesen Soundtrack, der auch noch dazu passt. Und alles ist wirklich so in sich geschlossen. Und dann ist es aber einfach nicht spannend so richtig. Du guckst dir das an und denkst so, diese Detective-Noir-Geschichte ist cool. Und dann denkst du dir, jetzt hätte ich aber den Spider-Man-Add-on gar nicht mehr wirklich gebraucht. Und das ist so ein bisschen schade. Damit gehe ich so ein bisschen aus der Serie raus und sage halt, mir hat das schon alles sehr gut gefallen. Aber dieses zwingende Unterbringen von Spider-Man-Bösewichten irgendwie damit rein, das ist mal cool und mal schlechter gelungen. Du hast dann halt plötzlich Comic-Bösewichte in so einem Edgar Wallace-Ding. Und dann fragst du dich halt so richtig, geht dann das Konzept dann doch nicht so auf, wie ich mir es persönlich gewünscht hätte. Also die Handlung erfüllt einfach maximal nur ihren Zweck, um den halt von einer Person zur nächsten Station zu schicken. Und am Ende des Tages folgt aus großer Kraft eben doch nur wieder große Verantwortung.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass dieser Wechsel und das CGI-Geballer an einigen Szenen, ne, in dieser Verfolgungsszene da, in der, ich glaube Folge 2 oder 3 ist das oder sowas, da stößt mir das so bitter auf, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, mich zu motivieren, weiterzugucken. Das muss ich schon sagen. Und ich hätte auch zugeguckt, wenn der gesagt hätte, nein, ich muss das lassen. Ich setze mir die Maske nicht auf, ich benutze heimlich, wenn keiner guckt, irgendwie meine Fähigkeiten und keine Ahnung, mit Spinnennetzen mache ich eine Tür zu, so wie er es ja auch macht, oder ziehe mir jemanden ran oder kämpfe mit jemandem. Aber so, dass wir halt immer die ganze Zeit sehen, es ist immer noch derselbe runtergerockte Privatdetektiv oder sowas. Und da ist mir die Schere zu doll gewesen, jedes Mal, wenn er die Spinne war, dachte ich mir, ne, ist halt jetzt ein anderer. So, und dann deswegen war ich halt immer raus. Und mit der Spinne habe ich auch nichts verbunden. Die mag ich nicht an der Stelle. So, und dann bin ich auch bei dir. Der ein oder andere Bösewicht und der ein oder andere Wink in dieses Universum ist gut gelungen und die anderen nicht. Was ich auch nicht mochte, ist das zu dolle Anbiedern an das Noir. Also natürlich muss die Frau, die mysteriöse Frau dabei sein und ja, die muss dann
Gin
auch
Lully, als Femme
Fatale, und die muss dann da, ja, genau. in der Bar singen und dann müssen wir, warum auch immer, gleich zwei Songs hören, weil einer nicht reicht. So, ja, ich hab's ja verstanden. Also, das war mir zu doll. Und kommen wir nochmal auf diese blöde Spielerei, Farbe und Schwarz-Weiß. Das ist so ein dummer Gimmick, weil das Schwarz-Weiß hässlich ist. Es ist nicht schön. Es wirkt, ich weiß nicht, wo du es geguckt hast, aber wenn du einen anständigen Fernseher hast, dann ist es leider nicht schwarz-weiß, sondern dann siehst du, dass sie da einfach nur die Farbe rausgedreht haben und das wirkt überhaupt nicht gut. Ich habe also die Hälfte in schwarz-weiß und die andere Hälfte in Farbe geguckt, weil es dann in Farbe wenigstens erträglicher war als dieses grauenhafte Schwarz-Weiß, das hinten links immer in Sepia abdriftet. Immer dann, wenn es schummrig wird im Hintergrund, wird das Ganze so Sepia-braun-kackig. Das sah nicht gut aus. Also dann lieber die Eier haben und alles in richtigem Schwarz-Weiß machen. Oder nachbearbeiten, wie sie zum Beispiel damals Mad Max Fury Road bearbeitet haben. Das ist ein Schwarz-Weiß, was nachträglich auch bearbeitet wurde und viel geiler aussah. Oder Zack Snyders furchtbaren Superheldenfilm, den sie auch nochmal in Schwarz-Weiß rausgebracht haben. Auch da sieht es besser aus als hier in der Serie, wo das aber ein Verkaufsgimmick mit sein soll. Das ist auch nicht gelungen. Unabhängig bleibe ich dabei. Nur damit Nick Cave beruflich gesichert
Nick
ist.
Nick Cage, jetzt hast du es gleich. Cage.
Entschuldigung, auch. Ja. Macht meinetwegen noch 2-3 Staffeln. Das ist fein. Hauptsache, der Mann wird bezahlt, der kann weiterhin weirde Filme machen, wie er gute Filme machen kann, wie er einfach er selbst sein kann, weil mir, das wäre mir wichtig. Das ist einer der wenigen Schauspieler, bei dem du nie weißt, was du bekommst. Und manchmal wirst du auch von Filmen, die nicht funktionieren sollen, überrascht, weil er halt sich selber da drin so platziert und das ernst meint, dass ich einfach möchte, dass der gut bezahlt wird, dass der ordentlich zu essen hat, und solange er noch kann, kann er das machen. Und wenn der jetzt hier durch Spider-Noir plötzlich in einer Welt ist, in der er eigentlich ob seines Alters und seiner Chemie und seiner Physik und sowas nichts zu suchen hat, dann immer ran damit. Also wegen mir kann es auch einen schwabbeligen Iron Man geben oder irgendwas, so dieses Low-Life-Underdog-Ding, das mögen wir ja. Und für eine Erstlingsstaffel, und ich glaube nicht, dass das die einzige bleiben wird, ist das schon gut gelungen. Ich hoffe, dass sie in der zweiten Staffel vielleicht sich ein bisschen mehr auf die Stärke konzentrieren. Und das ist der Hauptdarsteller und nicht das CGI-Geballer.
Genau, also da gebe ich dir in allen Punkten recht. Ich möchte auch, dass es weitergeht, um das vielleicht noch mal klarzustellen, was meine Probleme sind, die ich vorhin versuchte darzulegen. Gebt mir nicht nur Noir, weil ihr es schwarz-weiß macht, sondern macht auch einen Film Noir draus. Ich fand nämlich zum Beispiel den Anfang der Serie viel besser als das, was hinten passiert ist. Mhm. Immer jeder Spider-Man-Einsatz hat mich eigentlich aus der Handlung rausgeworfen.
Ja, genau, so ging es mir ja auch.
Genau, eine düstere, also so wie auch zum Beispiel The Batman sich traut, wirklich finster zu sein, ob man das jetzt mag oder nicht, aber der Film ist ja nun wirklich, da gibt's ja keine Farben mehr. Mhm. Und dann macht doch auch mal wirklich einen düsteren, shady Spider-Man, der wirklich auch nichts mehr für Kids ist. Und das hier will eine Serie sein, die auch Spider-Man-Fans von der jüngeren Generation erreicht und trotzdem aber irgendwie an uns Nicolas Cage-Fans, ne, verkauft wird. Mhm. Mach mehr Nicolas Cage, mach mehr Noir, mach mehr Detective und mach es ein bisschen dreckiger und düsterer. Es muss nicht gleich Sin City sein, aber dann doch ein bisschen, macht eine FSK 16 oder sowas, traut euch so, weißt du? Also fände ich schon schön, wenn es ein bisschen mehr gritty wird in der zweiten Staffel. Aber allein dafür, dass diese Serie existiert und dass Nicolas Cage eine erste Serie bekommen hat, muss ich am Ende des Tages auch sagen, habe ich es trotzdem irgendwie gern geguckt.
Mhm. Ja. Ja.
Und also, Nicolas Cage, das muss man vielleicht am Ende noch sagen, er darf auch Nicolas Cage hier sein. Also er hat wirklich ein paar Szenen, wo er halt sehr schön overacted. Das hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, und dafür alleine ist das auch, das ist, wie gesagt, wir haben alle nicht damit gerechnet, hallo, jetzt ist es da, das ist auch total fein. Es ist halt,
genau,
es muss auch einer anderen, und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn du auf Amazon landest, dann landest du bei einer sehr, sehr, sehr großen Anzahl von Leuten. Und dann musst du auch ein paar Sachen bedienen, die eine Serie oftmals einfacher wirken lassen, denn Amazon ist, das ist der Dead-Kanal. Das ist Dead-TV.
Ja, da mach lieber den Kompromiss, bevor du die Serie gar nicht machst. Das verstehe ich hier, ich auch so. Ne?
Genau. Und manches Mal gelingen die Kompromisse und manches Mal nicht. Und wenn eine Serie sich etabliert hat, dann darf sie sich mehr trauen. Das kennen wir ja auch aus der Vergangenheit. Also insofern kann man ja nur sagen, warten wir doch einfach mal ab, was jetzt noch weiter passiert.
So.
Ja, jetzt. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch. Da ging es um Steven Spielberg. Mhm. Kommen wir zu unserem Eingangsintro von meinem Kumpel Martin, der auf einer Akquisefahrt durch die Nordheide früher fertig war, als er dachte. Und dann hat er gedacht, er verschönt sich den Abend, geht ins Kino und schaut Disclosure Day. Und was er da empfunden hat, habt ihr als Cold Open gehört.
Ich zitiere, eine Beleidigung für jeden und alles.
Und ich hatte das nachts auf meinem Handy, habe ich das vorgefunden. Und zufällig war auch ich im Kino am selben Abend mit meiner entzückenden Sofabegleitung und dem fantastischen Herrn Berg, der nämlich zu Besuch war. Wenn auch nur über Nacht, also nur den Film geguckt, ab im Bett. Und auch bei uns hat das zu wilden Debatten geführt. Denn dieser Film macht es einem nicht ganz leicht. Und ich finde, also ich merke gerade so eine Dissonanz im Raum, dass aus Amerika kommt sehr viel Positives und aus Deutschland kommt fast ausschließlich Negatives. Ich bin irgendwo so dazwischen. Und dann hat jemand, mit dem habe ich schon vor geraumer Zeit mal geredet, mich gefragt, soll ich vorher noch die Begegnung der dritten Art schauen? Die unheimliche Begegnung der dritten Art oder Close Encounters, wie er im Original heißt, of the Third Kind. Quasi Steven Spielbergs ersten Alien-Film versus den neuen Alien-Film, um dann vielleicht Vergleiche zu ziehen. Und wenn man ins Internet geht und gibt das dann ein, dann wird man gleich merken, die Leute lieben unheimliche Begegnungen der dritten Art. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und ist das in Deutschland auch so oder in Europa generell? Oder ist das wieder so ein Ami-Ding? Weil es gibt ja auch die Filme, die nur partout halt einfach von Amis hochgehalten werden und wir denken uns immer, was ist denn da los? Und ich habe ihm gesagt, also, und interessanterweise habe ich Berg die meine Blu-ray mitgegeben mit dem Director's Cut von Close Encounters.
Ah ja.
Damit er den jetzt auch nochmal sieht. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass er den nicht mögen wird. Also, naja, das ist jetzt hier einfach mal rausgeplotzt. Vielleicht irre ich mich auch. Denn beide Filme vereint schon etwas, was tatsächlich Steven Spielberg schon im ersten Film quasi so gemacht hat, nämlich ein langsames Erzähltempo. Und für das hat das jüngere Publikum heute keine Zeit mehr und die Ruhe nicht. Das ist ja oft der Fall. Und damals war das eben anders. Also Close Encounters ist, wenn es eine Sache ist, auf jeden Fall sehr lang. Ne, gerade im Director's Cut ist das ein sehr, sehr langer Film. Der will auch über 2,5 Stunden was von dir. Und dafür hat es dann doch überschaubar viel Tempo. Aber ich habe halt da gesagt, wenn du in der Zeit aufgewachsen bist, dann ist der Film ähnlich wie andere große Filme. Ich nenne jetzt einfach mal Star Wars damit drin, die ersten Star Trek Filme, aber auch E.T. oder Terminator und anderes, was so ins dieses unheimliche, düstere, nicht von dieser Welt denken geht. Die haben halt Dinge getan, die davor keiner so gemacht hat. Und deswegen sind die hier drin. Also wenn du das erste Mal Kubricks 2001 siehst, dann hast du das auf dem großen Screen so in der Form noch nicht gesehen. Ne? Diese überwältigenden Bilder, die Musik, die dann einsetzt, wenn das Mutterschiff kommt und so. Und bis dahin hast du halt eine kleine, unauffällige Geschichte, die mit echten Menschen passiert. Also die echte Menschen nimmt und in ein Szenario reinwirft, das erstmal nachvollziehbar ist. Also bei Close Encounters noch mehr als jetzt vielleicht bei Disclosure Day. Du hast in dem alten Film halt eben wirklich jemanden, dem wir die ganze Zeit folgen, auf seinem Weg zur Erkenntnis. Und am Ende ist das kein Film, der dir sagt, das sind Aliens und so läuft das. Und hier ist übrigens die Antwort auf deine Frage, sondern da geht es die ganze Zeit nur um Hoffnung. Ja, also ne, die Welt braucht Hoffnung. Hat sie noch Hoffnung? Können wir an solche Sachen glauben? Können wir vorangehen? Können wir uns vereinen? Also all diese klassischen großen Themen können wir in der Ansicht von etwas, das wir nicht verstehen, vielleicht zusammenwachsen und was Neues schaffen. Und schwuppdiwupp, siehe da, macht Disclosure Day Ähnliches. Und damit hatte zum Beispiel mein Freund Berg ein Riesenproblem, als er hier war. Und wie wir gehört haben, Martin ja auch. Wie ist es dir denn ergangen? Denn ganz interessant, wie ich finde, du warst auch am selben Abend im Kino mit deiner reizenden Sofabegleitung. Und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, das hatten wir lange nicht mehr. Dass eine so große Anzahl von uns, die wir mehr oder weniger direkt mit diesem Podcast zu tun haben und uns in unserer Bubble, gehen alle gleichzeitig am selben Tag das mal wieder in so einen Film. Müsste ich sehr, sehr lange überlegen, wann das mal der Fall war.
Boah, das weiß ich auch gerade nicht. Ich würde schon behaupten, das ist schon mal hier und da vorgekommen, als wir zum Beispiel zu dritt in Alien Romulus waren. Ich glaube, da warst du auch vorher oder nachher. Aber ja, an sich liegt das natürlich an dem Namen. Da ist ein neuer Spielberg im Kino. Und ich habe The Fabelmans in Stream gesehen. Ich glaube, das war noch irgendwie in der Corona-Zeit, als der kam. Das heißt, mein letzter Spielberg im Kino, was wird das gewesen sein? Wahrscheinlich Krieg der Welten. Weil die anderen dazwischen, die hat er dann ein paar kleinere Filme gemacht und sowas. Also für mich war das schon auch als Filmfan ein Ereignis. Und ich komme jetzt noch, ich roll das noch mal so ein bisschen auf.
Unbedingt.
Close Encounters, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich weiß jetzt nicht, auf wen du angespielt hast oder ob ich die benannte Person war, aber ich zumindest habe den noch nie vorher gesehen. Weiß jetzt gerade nicht, wen du meintest. Vielleicht
nee, das war jemand ganz anderes. Aber das war
Okay.
Aber das passte halt, weil es für dich auch ein First Watch ist.
Ja, ja. Das ich glaube, das wird nämlich gerade vielen so gehen. Und dann verdichten sich natürlich im Internet wie immer so die Gerüchte, könnte Close Encounters was mit Disclosure Day zu tun haben? Weil Steven Spielberg, Alien-Film, ein ernster Alien-Film. Die sind vom Vibe und von der Schriftart auch ein bisschen ähnlich. Vielleicht ist da ja was dran. Und da können wir ja erstmal direkt sagen, nö, eigentlich nicht. Aber ich war trotzdem sehr froh, den nachgeholt zu haben. Das war jetzt so ein bisschen für mich der Anlass. Und ich muss sagen, mir hat Close Encounters sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe natürlich auch irgendwie ein bisschen gewusst, worauf ich mich da einlasse und dass das ein langsam erzählter Film ist. Also erwartet kein krasses Action-Pacing. Das ist also nicht der Krieg der Welten Spielberg, sondern na, das ist halt sehr meditativ und eben auch irgendwo ein bisschen religiös, esoterisch aufgeladen. Aber da kommen wir bei Disclosure Day auch gleich nochmal dazu. Mhm. Ich finde auch, dass der eine ganz tolle Mystery-Atmosphäre hat, Close Encounters. Und der hat diese erste UFO-Sichtung von, war das hier Richard Dreyfuss, ne? Mhm. Aus Der Weiße Hai, genau. Mhm. Du hast diese, also nach der ersten UFO-Sichtung von ihm, diese stetige Anspannung, was passiert jetzt mit ihm? Ein bisschen zu viel Familie, das ist aber halt Spielberg. Und du hast immer diese große Bedrohung oder dieses Bedrohung nenne ich es jetzt hier mal, aber dieses große Mysterium, was das Schicksal der ganzen Welt irgendwie auf die Probe stellt. Und dann hast du das nochmal im Mikrokosmos klein erzählt anhand halt seiner persönlichen Storyline. Und er findet ganz viele Leute, die ähnliche Visionen haben wie er. Und das, wir sehen halt quasi dann immer diesen Blick aufs Ganze durch die POV von diesem normalen Bürger. Ne, das macht er ja sehr gern. Und gerade im Sci-Fi, also auch wie schon wieder Krieg der Welten da. Sie haben ja auch eine Familie, die und sehen gar nicht so ein bisschen das Große, wie es sich auf die ganze Welt auswirkt. Und das hat das nahbar für mich gemacht und auch spannend, weil du kriegst ja immer nur so viel mit wie eben dein Protagonist. Und das fand ich ganz toll. Du hast einen wendungsreichen Plot und viele, viele Puzzleteile. Du musst aber halt am Ball bleiben wollen und die dir selbst ineinander stecken wollen dann irgendwann. Und dann hast du diesen ikonischen letzten Akt. Und ich wusste ja ungefähr, um was es da so geht. Aber das mal zu sehen, dieses Motiv mit Aliens zu kommunizieren über Musik und das mit dem Soundtrack von John Williams, der so extrem zu dieser Wirkung halt auch beiträgt, das fand ich wirklich, also ich habe gemerkt in diesem Moment, ich weiß nicht, du kennst dieses Gefühl, du guckst etwas und willst verstehen, warum es ikonisch ist und du verstehst es in diesem Moment. Mhm. Und das hat mir dieser Film gegeben. Ist der ein bisschen langsam erzählt und das hat da gar keine Action? Ja. Ist der sehr spirituell aufgeladen? Ja. Und die Hauptfiguren, die sind halt irgendwann total unsympathisch, dadurch, dass die halt so obsessiv handeln. Ne? Und irgendwann irgendwie distanzierst du, verlierst du so ein bisschen den Bezug zu denen im Verlauf des Films. So, und das ist etwas, und das kannst du alles, und deswegen bin ich froh, dass wir über den nochmal reden, kannst du alles copy-pasten auf meine Kritik und wahrscheinlich vielleicht auch deine, oder die generelle Rezeption von Disclosure Day. Bevor wir das aber machen, wie kannst du Close Encounters für dich nochmal einordnen? Also ich habe jetzt meine Gedanken als First Watch geteilt. Ich bin froh, dass ich den nachgeholt habe. Finde ihn echt gut. Mhm. Was macht der bei dir? Weil ich weiß ja, du hast viele, viele Spielberg-Titel wie E.T. und so, die bei dir halt immens am Meisterwerk-Status kratzen. Wo würdest du den reinpacken?
Naja, E.T. ist ein Meisterwerk, der kratzt nicht. E.T. ist in seiner Ursprungsfassung eine 10 von 10, eine 11 von 10, eine 12 von 10. Geht nicht besser. Also wenn du einen Familienfilm gucken willst, der sowohl Kinder als auch Erwachsene abholt, der eine Geschichte erzählt, die dich immer berührt, es sei denn, du bist ein toter Fisch oder ein Stein, dann ist E.T. der Film, wo ich sagen würde, guck den. So einfach ist das.
Okay. Und
wenn du den verstehst,
ich habe noch nicht gesehen.
Ja, und wenn du den verstehst, obwohl du nicht in der Zeit aufgewachsen bist und du das eben nachvollziehen kannst, wie man damals Filme gemacht hat, und du sagtest ja gerade so, das ist typisch Spielberg, weil es geht, da ist ein bisschen viel Familie drin. Aber, und das ist halt genau, das ist das Key-Element. Bei Spielberg geht es immer um Familie, weil es nichts für ihn nichts Wichtigeres gibt als das. In jedem Film ist das drin. Auch wenn es manchmal bei dem einen oder anderen Titel sich fragt, wie passt das jetzt da rein? Aber wenn man sich dann die Grundessenz eben anguckt, dann ist das ein Familienfilm. Das hier ist auch ein Familienfilm. Und hier eben mal nicht erzählt aus der Sicht eines Kindes, wie wir es bei E.T. haben oder aus Kinderaugen, die Erwachsenen dann immer auch nur so ein bisschen schemenhaft wahrnehmen, sondern hier ist es halt ein Erwachsener, der sich in seiner eigenen Welt nicht mehr zurechtfindet im Sinne von, der erlebt ja dasselbe, was ein Kind erlebt. Mir hört keiner zu, mir glaubt keiner. Ich weiß selber nicht, was mit mir passiert. Das ist also quasi ein Coming of Age für jemanden, der schon lange auf Age ist. Ja, der dann plötzlich sich selber in Frage stellt, seine Umgebung in Frage stellt und dann eben mit so etwas, was du nicht verarbeiten kannst, konfrontiert wird und dann halt eben, deswegen sagte ich vorhin Hoffnung, es trägt halt die Hoffnung, ich werde irgendwann verstehen, wohin es mich bringt und dann stelle ich fest, ich bin ja gar nicht alleine. Und das im doppelten Sinne. Einmal nicht alleine im Verständnis des, ja, es gibt außerirdisches Leben. Und dann eben der Klassiker We Are Not Alone, wie es auch damals auf dem Kinoplakat stand, weil wir sind eben nicht alleine, wir sind umgeben von Aliens. Ich liebe Close Encounters. Es ist halt es ist schon so ein Film, der verlangt schon was von dir ab, finde ich schon. Gerade wenn du dir mit heute Augen guckst, weil er halt eben langsam ist und so. Und weil es eben nicht die typischen Tropen gibt. Er hat ja, Steven Spielberg hat damals ja ganz bewusst darauf verzichtet, das Raumschiff zu zeigen, das Innere des Raumschiffs. Wir sehen das Raumschiff nur von außen. Es gibt eine Special Edition, aber jeder, der Spielberg-Fan ist, der guckt die nicht. Weil dazu wurde er gezwungen vom Studio. Das Studio hat gesagt, wir müssen 3 Jahre später kamen die schon raus. Wir müssen den Leuten was geben und dann muss es einen Grund geben, warum sie das ja jetzt nochmal gucken sollen. Und dazu musst du jetzt eben das Innere des Raumschiffes zeigen. Das ist die einzige Fassung, wo das zu sehen ist. Und das ist ein Kompromiss, ganz klar. Er selber hat dann weitere 8 Jahre später nochmal einen Director's Cut rausgebracht. Das ist auch die längste Fassung mit 137 Minuten und hat diese Szenen aber wieder entnommen. Und hat mehr Familie, mehr Charakter.
Den habe ich, by the way, auch gesehen.
Ja, und da ist auch am meisten Familie drin, am meisten Charakterentwicklung und eben noch zusätzliche Szenen, die er damals in der Wüste gedreht hat und sowas. Und da kann man sich auch fragen, naja, warum tust du so langsame Szenen da rein? Es gibt halt hier keine großen, spannenden Verfolgungsjagden oder sowas, die man dann verdoppeln, verdreifachen kann oder sowas, weil es halt Erzählkino ist. Ne?
Du hast doch keine Heldenreise in dem Sinn. Der letzte Akt ignoriert auch deinen Protagonisten weitestgehend und macht den halt zum Zuschauer, ne? Wie uns.
Ja, genau. Wir sind halt, und das meinte ich eingangs mit, er nimmt halt Leute und tut sie in eine Umgebung, bei der wir uns selber fragen würden, wie würden wir denn jetzt damit umgehen? Und man muss ja auch sagen, in den meisten Fällen würden die meisten Menschen wahrscheinlich kapitulieren. Die würden sich gar nicht so selbst hinterfragen, sondern zum Onkel Doktor gehen und sagen, kann ich mal ein paar Valium haben, damit ich aufhöre, ja, diese Dinge zu sehen, diese Stimmen zu hören, dieses Unverständnis meiner Umwelt zu haben, so. Steven Spielberg hat ja selber jetzt erst vor kurzem gesagt, dass er so einen Film wie den halt eben heutzutage gar nicht mehr machen könnte und würde. Denn für ihn ist Close Encounters halt eine Sache immer, es ist Hoffnung und Optimismus pur. Es geht immer, es gibt für alles, was du erlebst, einen Grund und du bist nicht alleine auf dem Weg und so. Und er ist mittlerweile schon so vergrämt quasi, dass er das so nicht mehr drehen würde, sondern eben eigentlich würde er heutzutage sagen, und deswegen ist Disclosure Day ganz spannend, heutzutage würde er sagen, ich würde den Film machen, aber an der Stelle, an der die Figuren die Möglichkeit haben, vielleicht abzuhauen von der Erde, wird er den raten, weg, geht. Geht mit. Alles ist besser als das hier. Und das kannst du natürlich
nicht. Nehmt uns mit.
Das kannst du natürlich nicht so machen. Ne? Und deswegen finde ich ja E.T. halt eben, der ist ja danach gekommen, der eine war 77, 78 und E.T. 82, ist halt die Quintessenz dieser Hoffnung eben in dieser familiären Geschichte, wo dann Jung auf Alt hören, also wo Alt auf Jung hören muss und wir auch die ganze Zeit das so konsequent dann so sehen. Und ich bin halt natürlich auch mit diesen Augen in Disclosure Day gegangen, weil ich schon wusste, irgendwie ist hier ein Kreis, der zugeht, auch wenn die nicht unmittelbar miteinander zu tun haben werden. Und die Frage ist natürlich schon spannend. Der eine ist von 77, 78, der ist jetzt von 2026. Was kannst du uns denn jetzt noch zeigen, was wir noch nie gesehen haben von Aliens? Und da muss ganz klar die Antwort sein, nix. Also du kannst uns nichts mehr zeigen, was wir nicht schon gesehen haben. In irgendeiner Fassung. Und deswegen ist der Film für mich so ein bisschen Oldschool und Newschool. Auf der einen Seite ist er Oldschool, weil er eine Erzählart wählt, wie er sie früher auch gewählt hat. Mit Raum für die Charaktere. Wir lernen es mal alle kennen. Aber es dauert doch gar nicht lange, als dass da schon gleich was passiert und sowas, damit wir wissen, okay, wir folgen dem und wir folgen der. Ne? Unsere beiden Hauptprotagonisten, also Emily Blunt und
Joe Connor.
Ja, genau. Hier nochmal Shoutout Joe Connor, großartig in Staffel, ich glaube 4 war es, als Prinz Charles, als der junge Prinz Charles, wirklich, hat mich weggehauen und ich mag Prinz Charles
nicht. Der ist
sowieso,
der ist gerade eh, ich mochte den in dem dritten Knives Out sehr und wo haben wir den noch in letzter Zeit gesehen? Ach ja, Challengers war er ja auch. Fand ich ihn auch am besten. Also der ist gerade up and coming, wie man so sagt. Und Emily Blunt ist sowieso hinreißend.
Ja. Also die beiden, das sind unsere Hauptcharaktere, denen folgen wir, weil die gemeinsam wieder auf so eine Reise gehen, von der sie nicht wissen, wo sie sind. Und im Hintergrund gibt es den ominösen Dritten, der im Grunde, der scheint alles zu wissen und die Leute so ein bisschen zu lenken, gespielt von Colman Domingo. Und wir haben den obligatorischen Bösewicht hier, Colin Firth, in seiner Rolle, der ist auch bis aufs, ja, bis aufs Bitterste versucht, das alles aufzuhalten. Wir wissen auch nicht genau, warum und was, aber das erfahren wir sehr, sehr schnell. Wir kriegen also sehr, sehr schnell mit, dass der Charakter Dr. Daniel Kellner, der Nachname ist übrigens ein weiterer Grund, warum Martin diesen Film hasst, aber das hört ihr später im Director's Cut am Ende, ist ein Whistleblower, ist jemand, der für eine große Organisation arbeitet, die seiner Meinung nach ungerechte Dinge tut und die Welt muss wissen, dass das so ist. Wir wissen mittlerweile, weil wir alle wissen, worum es in Disclosure Day geht, dass das mit Außerirdischen zu tun hat und er möchte halt, seiner Meinung nach ist die Welt immer bereit, die Wahrheit zu erfahren, unabhängig von dem, was dann mit ihr passiert. Das ist seine Denke. Und dann haben wir Emily Blunt in der Rolle als Margaret Fairchild, die eine Wetterfrau beim kleinen Nachrichtensender ist, die eigentlich was Größeres möchte. Und wir erfahren dann später so im Film, im Gespräch mit ihrem Mann, gespielt von Wade Russell, dass sie offensichtlich eine Sucherin ist. Jemand, der nicht lange an einem Ort bleiben kann, der alle 2 bis 3 Jahre umzieht und der Mann wird dann wieder entwurzelt und muss sich dann wieder irgendwie neu finden. Er ist Musiker und sie kriegt halt immer wieder Stellen bei allen möglichen Sendern. Also auch keine ganz gesunde Ehe, das kriegt man. Wir kriegen genug erzählt, um das zu verstehen. So. Und beide wird nachher der Strang der Geschichte zusammenbringen. Und meiner Meinung nach, also nur Steven Spielberg kann damit durchkommen, 2 der größten Lügengeschichten, die es so gibt, oder 2 der wahrsten Geschichten, die es so gibt, zu vereinen und dass es nicht ganz altbacken wird. Also ich meine, er traut sich hier erstmal Roswell wieder aufzumachen. Und wenn es eine Trope gibt, die wir alle schon in jedem Film gesehen haben, sei es jetzt ein Trash-Film oder sei es halt Found Footage oder seien es halt eben die Klassiker wie auch, muss man auch sagen, Independence Day mittlerweile oder sowas. Alle Klar. basieren darauf, dass es einen Absturz in Roswell gab und dass die amerikanische Regierung das vor der ganzen Welt verheimlicht hat und dass die amerikanische Regierung da an Wissen gelangt ist, an Technologie gelangt ist und auch an Außerirdische wohl gelangt ist, um diese auszunutzen, zu missbrauchen und gebrauchen, um in der Welt, in der technischen Welt vor allem voranzukommen, sowas. Das ist Trope Nummer 1. Und die zweite, und da musste ich wirklich lachen, sind die ollen Kack-Kornkreise. Ich fand das super, dass nach all den Jahrzehnten die Kornkreise rausgepult werden und plötzlich eine neue Bedeutung kriegen. Ja, wie auch immer man selber dazu steht, ich musste da schon schmunzeln. Ich musste da wirklich schmunzeln. Das ist für mich so eine schöne Mischung gewesen aus, ich erzähle euch zwar was Ernstes, weil ich will nachher auch was von euch, aber ich kann mir auch erlauben, das hier einfach einzuwerfen, weil ich bin fucking Steven Spielberg. Und es ist ja auch wieder so ein Film über Idealismus halt eben. Da sind 2, die nicht genau wissen, was sie tun müssen, um da hinzukommen, wo es sie hinzieht. Also sie vor allem, Emily Blunt, weiß in ihrer Rolle gar nicht genau, was passiert denn gerade. Denn plötzlich ist sie in der Lage, in einer außerirdischen Sprache zu sprechen. Das seht ihr im Trailer. Das ist übrigens nicht CGI, das hat sie wirklich so gemacht, dieses Klick-Klack-Geräusch und so. Und am anderen Ende ist halt Josh in seiner Rolle in der Lage, das zu verstehen. Und das bringt die beiden dann, wie gesagt, noch nicht wissend, dass sie aufeinander zulaufen, aber am Ende werden sie eben zusammenkommen und wir sehen denen dabei zu. Und auch das ist immer geprägt eben von Hoffnung und aber hier maßgeblich auch Idealismus, eben auf der Seite von Josh Connor, der einfach will, die Welt soll das wissen. Sie weiß ja gar nicht, dass die Welt was wissen muss an der Stelle. Und alle anderen um sie herum wissen das ja auch nicht. Und ich mochte den, der hat Schwächen. Mir ist zu viel Bezug auf Gott da drinne, weil es gibt ja natürlich noch einen Sidekick, einen weiblichen Sidekick. Vielleicht tue ich hier da jetzt auch Unrecht mit Eve Houston, die spielt hier Jane und Jane ist quasi Begleitung von Josh, seine Freundin, die nicht weiß, mit wem sie sich da eingelassen hat, zumindest nicht, was sein Beruf ist und schon gar nicht versteht, warum alle gejagt werden. Wir auch am Anfang der Szene lernen wir sie kennen, weil sie gerade quasi, nachdem sie entführt wurde, zurückgebracht wird, um etwas von Josh zu erpressen, Daniel Kellner zu erpressen. Und da werden wir einfach so reingeworfen. Und sie wiederum hat starke religiöse Züge. Das geht nachher noch weiter. Wir landen irgendwann noch in einem Kloster. Ich verstehe, warum es da drin ist. Es ist mir aber zu viel. Das ist aber mein persönliches Ding, weil ich weißt du, alle, jeder, der irgendeinen Fakt oder irgendeine Lebensbeziehung oder irgendeine Erfahrung in seinem Leben auf ein Märchenbuch zurückführt, kann ich halt dann einfach irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Auch wenn es Science Fiction ist, weil was anderes ist für mich dieses ganze religiöse Zeugs auch nicht als Science Fiction. Das war mir zu dolle. Ansonsten hat der auch noch, der hat natürlich noch andere Schwächen, so ist das nicht. Also ich weiß nicht genau, warum man hier die J.J. Abrams Lichtspiele wieder auferstehen lässt, also ständig diese Light Flares. Da dachte ich mir schon, na, eigentlich kannst du das besser und eine gut geführte Kamera braucht keine Light Flares, weil die tun ja nichts für meine Geschichte. Sondern meistens gucke ich einfach nur in einen überbeleuchteten Raum, wenn sich zwei Köpfe unterhalten, ist in der Mitte so ein Lightblub. Und das mag ich halt überhaupt nicht. Mhm. Ja, ich habe jetzt lange schon geredet. Hau du noch mal ein bisschen was raus.
Gern. Also, ich weiß gar nicht, worauf gehe ich zuerst ein. Also, religiöser Kontext erstmal. Klar, hat mich auch gestört. Was du halt in dem Film natürlich brauchst, ist die Frage, wie wichtig ist Religion eben um diese Welt, ne, oder der Glaube, sagen wir es mal so, weniger von der Institution her, sondern der Glaube an Gott, wie reagieren die Menschen drauf, wenn ihnen auch das noch genommen wird, wenn auch das plötzlich durch so eine Offenlegung ad absurdum geführt wird. Und ich finde das interessant, wie sich dann die Schwester, beziehungsweise das war's, die Nonne da rausredet. Naja, der schreibt ja quasi in der Genesis, das ist quasi nur, ja, nur auf Erden. Aber mhm, das heißt, ne, Gott hat das Universum nicht bloß für uns geschaffen. Mhm. Fand ich dann irgendwie relativ spaßig, wie das Thema dann doch umschifft wurde. Ein Punkt möchte ich nochmal zurückgreifen auf das, was du wo du sagtest, wir sitzen am ersten Tag quasi, wenn der hier läuft, wenn der in Deutschland läuft im Kino. Ich habe versucht, Trailer zu vermeiden. Ich kam aber nicht drum rum, dass ich trotzdem viel mitbekommen habe. Und das ist eine Frechheit, dass die Kampagne, Marketingkampagne dieses Films so viel vorwegnimmt, die Aliens zeigt, die den Kornkreis zeigt, die dir alles zeigt. Mhm. Das ist etwas, was im Film besser gewirkt hätte für mich, wenn ich wirklich das nach und nach gesehen hätte und vielleicht auch mitgerätselt hätte. Und ähnlich wie hier besagte Jane, dann einfach auch eine Zeit lang dran gezweifelt hätte, ist der jetzt völlig verrückt hier, mein Freund, oder hat er wirklich Sachen, die er offenlegen möchte, die, ja, die wahr sind? Weil am Ende des Films geht es ja auch wirklich erstmal darum, um die Glaubensfrage, also nicht religiös bezogen, sondern ist das hier echt? Und in der heutigen Zeit, der Film spielt ja 2026, hinterfragt man ja auch immer erstmal, muss man ja immer erstmal seinen Medienkonsum hinterfragen, ist das, was ich hier vorgesetzt bekomme, echt, sei es jetzt durch KI oder eben durch Fake News oder was auch immer. Mhm. Das ist auch ein Thema in diesem Film, fand ich ganz spannend. Insgesamt muss man auch vielleicht nochmal festhalten, dass alles, was hier erzählt wird, das spielt im Hier und Jetzt, aber das ist schon eine leicht dystopisch angehauchte Version von unserer Zeit, die nicht weit weg ist von dem, wo wir gerade sind, aber es ist schon hier so, dass der Dritte Weltkrieg gerade am Ausbrechen ist. Ne? Das spitzt sich zu. Und diese Offenlegung dann ja dieser Alien-Thematik ja schon dann die Frage stellt, beendet das jetzt alles oder ist das die Eskalationsspirale, die dann jetzt losbricht, weil wir plötzlich, also inwiefern vereint sowas denn die Menschheit? Das ist und etwas, was ich halt sehr, sehr spannend finde, was der Film eigentlich war, wirklich thematisiert. Mhm. Insgesamt bin ich auch völlig bei dir. Der Film ist naiv, nostalgisch, aber der will das ja auch sein. Der hat diese ganz hoffnungsvolle, optimistische Sichtweise auf diese Situation, die aber eben auch, ne, du hast es ja auch eingangs erwähnt, eben auch in Frage stellt, ob das heute noch angebracht ist.
Ja.
So als würde der auch mit uns halt sprechen, Steven Spielberg, unsere eigenen Motive und Glaubensfragen und unsere eigene Form von Hoffnung auf was Besseres zu hinterfragen. Also das fand ich schon sehr cool und man muss natürlich auch sagen, bis auf die Lensflares, die halt ständig genervt haben und diesen generell, mhm, hatte der Film so einen J.J. Abrams-Look, fand ja, ich, gerade ja, am Anfang, ja, als der sehr flott war. Die Kamera ist fantastisch, auch hier wieder von Janusz Kaminski. Also du hast so viele geile One-Takes in diesem Film ständig, die halt so eine Dringlichkeit vermitteln. Das fällt dir gar nicht so richtig auf. Ich mag das, wenn Kameramänner oder wenn Kameradepartments auch so arbeiten, dass du ständig quasi diese Plansequenzen hast, aber die nicht die ganze Zeit so, guckt mal Leute, eine Plansequenz. Hier achtet mal, dass man halt, also man fällt bei Steven Spielberg selten aus den Dialogen raus, weil man plötzlich auf was anderes achtet. Und das ist hier wieder genauso. Ich fand es ganz, ganz toll, gerade wie gesagt in der ersten Hälfte, wo dieses, ich sag jetzt mal, auf der Flucht-Thema noch so eine große Rolle spielt. Mhm. diese ganze du spürst auch im Film, dass diese ganzen existenziellen Fragen und diese Fallhöhe, die ist da. Du merkst, dass das alle wissen, hier geht's gerade um das Überleben der Menschheit oder beziehungsweise um die Art und Weise, wie die Menschheit jetzt ab Tag X weiterleben soll, ab diesem Disclosure Day. Und das hatte gerade im Finale für mich eine unglaubliche Spannung, wie dann damit umgegangen wird. Und das fand ich toll. Das Pacing im ersten Teil war toll und hinten raus auch. Mhm. Und Josh O'Connor und Emily Blunt hast du ja schon gesagt, die haben eine gute Chemie zusammen. Gut, wenn sie irgendwann mal zusammenkommen, aber auch für sich selbst haben die genug Witz und Charme, dass das hier alles trotzdem ein bisschen locker bleibt. Obwohl er eigentlich relativ viel Schwere mit sich bringt, der Film. Mhm. Allerdings driftet der Film nach so dem ersten Drittel oder ersten Hälfte, je nachdem, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, zusehends schon in so einen Esoterik-Bubble-Quark ab und wird auch sehr, sehr rührselig. Dann gehen wir dann zurück in die Kindheit von den beiden und haben halt echt einen fragwürdigen religiösen Unterbau, das hast du ja gerade schon gesagt, der eben aber auch weggeht von dieser spannenden Frage, wie wirkt sich das auf den Glauben für die Menschheit aus? Sondern dann geht es plötzlich eher um was Göttliches für diese Figuren selber. Und wird das Alien-Thema dann viel zu sehr da miteinander vermengt, finde ich. Ich will da gar nicht viel mehr in den Spoiler-Bereich reingehen, aber da stimme ich dir schon bei. Und der tappt dann eben auch das on top, also da verliert er mich so ein bisschen. Mhm. Und on top, finde ich, erlaubt sich Spielberg dann plötzlich auch extrem viele Schnitzer in der Inszenierung. Also diese ganze Verfolgungsjagd mit den Autos und dieses so Langschleichen am Zaun und sowas. Mhm. Ja, der Zug, okay, da war es eher das CGI, was mich gestört hat, aber dieses, also die ganze, also das ist ja wirklich so viel Plot-Arme und so eine dummen Agenten, die so dumm Auto fahren. Also wirklich, 20 Autos immer her, da kommt niemand mal auf die Idee, einfach mal links abzubiegen und denen den Weg abzuschneiden. Und dann machen die wirklich diese Trope, dass das Auto von der Klippe runterfällt, die sich hinterm ersten Felsen verstecken. Und da kommen 50 Geheimagenten mit einer Knarre und keiner kommt auf die Idee, ich guck mal jetzt hinter den Felsen, ob die da vielleicht noch sind und uns verarschen. Das war mir dann wirklich doch ein bisschen zu doof. Klar, dann könntest du jetzt wieder sagen, das war in den 80s, da hat man das so inszeniert, alles cool. Aber wir gucken ja trotzdem einen Film von 2026. Und das da war es mir dann noch ein bisschen zu einfach. Und von daher muss ich, das klingt jetzt zu negativ, ich möchte meinen Auszug hier schließen mit, ich hatte wirklich eine gute Zeit mit dem Film, nicht durchweg, Anfang und Ende, also die Klammer von Disclosure Day fand ich toll und du gehst ja meistens mit dem, also so wie du aus dem Film rausgehst, das bleibt dir dann auch hängen und ich fand halt die letzte halbe Stunde richtig gut und auch die Offenlegung richtig, richtig gut, das hat mich berührt auch irgendwo und dadurch hat der halt bei mir gewirkt.
Also es ist nicht so, dass ich, wie gesagt, der Film hat Fehler. Ich hasse ihn nicht so sehr wie Martin und ich hasse ihn auch, glaube ich, nicht so sehr wie Berg, da kommen wir gleich nochmal zu, als Outro quasi. Als Doppel-Outro kriegt ihr dann also gleich nochmal den Berg und den Martin um die Ohren gehauen. Denn ja, ich würde jetzt zur Verteidigung schon sagen, ja, früher hat uns das auch alles nicht gestört, aber ich bin natürlich bei dir. Unser Sehverhalten ist jetzt eben so und wenn man viele Filme guckt, dass man sagt, naja, solche Sachen sollten jetzt nicht mehr vorkommen. Das ist wirklich lazy writing. Das ist ganz klar. Interessanterweise ist die Szene, die du gerade beschrieben hast, er krabbelt hinterm Zaun so nah an den Agenten, weiß gar nicht genau, was er tun soll, stiehlt ein Auto und macht was, ist eine der wenigen Szenen, die Martin hochhält. Die fand er sehr, sehr gut. Und ich dachte mir, Alter, du krabbelst da am Zaun lang und alle können dich, da muss nur einer pinkeln gehen, dann sieht er dich und so. Dann
weißt du, warum er die gut fand? Wahrscheinlich, weil die war mega inszeniert. Ja, also richtig mega, geile Kamera.
Die ist auch nachvollziehbar, weil wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann machst du etwas, was auf Anhieb erstmal vielleicht dumm wirkt. Das ist
aber die Logik halt dieser Organisation, die dann einfach, die haben Satelliten gehabt oder die ganze Zeit. Aber ist egal, fragen wir.
Ich habe auch meine Probleme mit denen. Also natürlich gibt es hier unlogische Dinge. Also es gibt hier einen Agenten, der wirklich, wenn wir nochmal an die Bahnszene erinnern, hier ist ein Agent dabei, der ist gewillt, alles zu tun, was nötig ist, quasi über Leichen zu gehen, wenn nötig, um es aufzuhalten. Und dann gibt es eine Szene, wo der einfach sagt, ach, jetzt macht ihr das so? Ja, dann mach ich nicht mehr mit. Und dann geht der weg. Und dann
denk ja, ich mir hab so, ich auch gedacht.
Warum? Und es ist natürlich so, ey, du hast, also hier hast du ein doppeltes MacGuffin. Also hier wird ne, dreifaches, zwei davon, die quasi, wir ständig sehen, sagen ich mal so. Und die werden immer dann benutzt, wenn du quasi die Geschichte voranbringen willst. Und dann können die halt zufällig genau das, was sie da können und so. Das ist natürlich alles so, es ist alles ein bisschen convenient. Und ich glaube, der Film macht halt etwas, was nach hinten raus nicht funktioniert. Mit dem Ende habe ich auch schon so meine Probleme. So ist das nicht. Also was eben seine, die, und kommen wir zurück zu Close Encounters und auch zum Weißen Hai. Was die Filme halt besonders gut gemacht haben, ist, dass du ganz, ganz lange gar nicht weißt, worum es geht. Und du siehst es nicht. Und etwas, das du nicht siehst, da baust du eine andere Art von Angst auf. Und da können wir einen kurzen Schnitzer mal machen zu einem ganz aktuellen Film, nämlich Backrooms. Ja, wenn du dir Backrooms ansiehst, die kleinen Videos, die Kane Parson auf YouTube hat, da sind die meisten davon sind gruselig, weil da nichts passiert. Aber du die Erwartung hast, dass das gleich so ist. Und hier geht das am Ende kaputt. Denn wir haben ja am Ende dann natürlich, also wenn wir einen Whistleblower verfolgen, dann wird der Whistleblown. Und die Frage ist halt eben, ist das notwendig an der Stelle und wie verkaufe ich das dann? Und wie tue ich das in einen Film von heute, ne, von 2026? Und das verhallt für mich nach hinten raus ein bisschen schlapp.
Wir wollen jetzt nicht über das Ende, das Finale spoilern, aber ist es für dich das, was das Ende des Films ist oder das, was eben nicht das Ende des Films ist, weil es nicht gezeigt wird?
Ja, also ich finde, nee, es ist für mich nicht, sondern es ist ja das, was es, also der Film heißt Disclosure Day, Tag der Wahrheit. Das sehen wir. Wir sehen den Tag der Wahrheit. Hier, zack, bitte sehr, ich erzähle euch das. Und jetzt ist natürlich spannend, was passiert danach. Das ist so dieses alte Ding, du wirst jetzt 50 Leute fragen und 25 davon werden dir sagen, jetzt will ich aber auch sehen, was das mit dem Menschen macht. Und die anderen 25 werden sagen, nee, der hat genau an der richtigen Stelle aufgehört, weil wir wissen ja nicht, das wissen wir ja alles nicht. Und deswegen ist natürlich, sagte ich ja schon, ich verstehe, warum wir Gott in dieses Szenario reinbringen werden und auch müssen, vielleicht nicht so oft, aber wir werden es auf jeden Fall müssen, Gott und alle Arten von Religion, weil die plötzlich streng genommen obsolet sind. Keine von denen hatte recht. Vielleicht erfahren wir, dass wir alle, ne, siehe Prometheus, wir stammen alles von Aliens ab und es gibt keinen Gott. Und das wird natürlich zu Chaos führen, weil niemand, der eine Religion gegründet hat und in der lebt, wird diese abgeben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass zu dem Krieg, den du sowieso schon hast, ein neuer entbrennt, ist viel, viel wahrscheinlicher, als dass alle Händchen haltend da stehen und sagen, wir lassen uns erstmal von den Aliens erzählen, wie duft es ist hier bei uns. Ist ja gar nicht, weil die sind ja die ganze Zeit irgendwie versteckt worden. Also ich glaube schon, das Ende der Welt ist dann noch näher, aber das wird uns halt nicht gezeigt, spielt auch keine Rolle. Es ist meine Denke. Der Nächste kann natürlich sagen, ja, das wird die ganze Welt vereinen. Niemand drückt irgendwelche Knöpfe, wenn wir parallel gerade feststellen, wir sind gar nicht allein im Weltall. Etc. pp. Für mich ist das schon so habe ich das auch dem Berg gegenüber argumentiert. An der Stelle muss es halt aufhören, weil es geht nicht darum, was machen die Menschen damit und hat das eine Relevanz für die Leute jetzt in unserem Jahrhundert oder nicht. Ich finde nur, die ist ein bisschen clumsy, die Szene. Die ist ein bisschen holprig dargestellt. Sehr viel aufs Handy gegucke und etc. pp. So. Und zu den Sachen, die dann schon kommen, also der Geheimagent, der erst töten will und dann aber weggeht, der Bösewicht, der irgendwie passend, hier kann er das machen und da kann er das nicht machen, der sitzt auch sehr viel, sitzen kann der super. Bis hin zu solchen Fragen, dass man sich eben auch fragen muss, der Typ, die Rolle von Coleman Domingo, warum weiß der so viel? Das wird überhaupt nicht erklärt, der weiß ja alles.
Generell bis hin zum
Tapetenmuster
Film,
eines Mädchens, als sie 10 war. Woher denn?
Ja, generell wird der Film, also Spielberg wirft sehr, sehr viele Angelhaken aus und der holt nicht alles rein. Also,
genau. Also
es gibt auch ein Verschwinden in dem Film. Wir haben uns danach gefragt, ne? Der berührt jemand das MacGuffin, ja. Da passiert was. Wir so, wurde das aufgelöst? Also wir haben wirklich...
Ne? Ja, das ist ja derselbe Agent.
Ja, das, na klar,
also
können wir jetzt nicht drüber reden.
Nochmal, abschließend.
Es wird nicht jedes, man muss damit auf jeden Fall, was ich sagen wollte, lösen, dass Spielberg nicht daran interessiert ist, hier jedes Rätsel, was er aufmacht, zu lösen. Genau. Das ist ein Fakt.
Ja. Paula neben mir sagte Folgendes, das ist der längste langweilige Film, den ich lange gesehen habe. Und da lief der noch. Ich mochte den mehr, aber der kommt auch nicht, tatsächlich nicht über eine 6 hinaus wahrscheinlich. Ich werde den nochmal sehen, wenn der ganz normal veröffentlicht wurde, weil ich ihn gerne nochmal im Original sehen möchte. Und Ich glaube nicht, dass er dann noch groß wächst. Vielleicht werde ich dann das eine oder andere sogar noch mehr hinterfragen. Das kann auch passieren, das weiß ich nicht oder so. Es ist auf jeden Fall nicht der große Wurf, den ich mir erhofft habe von Spielberg. Aber streng genommen ist das auch so, muss der Mann noch große Würfe machen, um mir zu gefallen? Nee, muss er nicht. Der hat schon 2 Filme gemacht, die eine 10 sind mindestens. Wahrscheinlich sogar 5. Wenn man wirklich tief guckt, der ist damit ähnlich hoch auf einem Ross, wie es Scorsese ist, wie es ein Coppola ist, wie es auch ein Ridley Scott sein darf. Und dann kann der einfach einen Film machen, weil er fühlt, dass er den so machen möchte. Ich hoffe, dass er umsetzen konnte, was er wollte. Dann ist es nicht hundertprozentig das, was ich haben möchte. Und dass er jetzt sich nicht noch irgendwie mit Studios rumärgern musste, um hier das und das und das und das zu ändern. Aber ansonsten kann ich schon verstehen, wenn es den einen oder anderen gibt, der sagt, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber ich hinterfrage mich dann und denke mir halt, ja, steht mir eigentlich zu, hier noch mehr zu wollen, als das, was ich bekommen habe. Das ist ein Film von Samstagnachmittag. Am Wochenende kannst du mit deiner Familie gucken. Da geht, ne, wenn deine Eltern dich mal wieder besuchen und der ist dann raus, dann könnt ihr den gucken. Da bricht sich keiner was bei ab. Den nimmt man auch nicht groß mit. Vielleicht stellt man sich die eine oder andere Frage. Aber für das, was ich sonst so in letzter Zeit gesehen habe, hat er es nicht verdient, auf irgendeine schlechten Liste oder sowas zu kommen. Enttäuschungsliste, meinetwegen, wenn du wirklich dir anmaßen möchtest, enttäuscht zu sein, weil der Herr Spielberg nicht gemacht hat, was du gerne möchtest, dann kannst du das machen. Aber ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Film dieses Jahr. Und da gibt es ganz andere Anwärter, Freunde.
Genau, da stimme ich mit ein. Ich würde dann, wenn ich... Ich habe den 3,5, also auf Letterboxd, das heißt, das sind dann ja 7 Punkte oder so vielleicht geben. Also ich würde schon sagen, wenn man, gerade wenn man den Close Encounters Spielberg kennt und da reingeht, dann kriegst du das auch. Du weißt, worauf du dich einlässt. Wenn du, wie gesagt, den Jurassic Park Spielberg möchtest, dann kriegst du den halt nicht so. Aber das ist auch völlig okay. Du merkst die ganze Zeit diesen Werk an, dass Spielberg was machen wollte und das genauso erzählt, obwohl wir wissen es auch nicht, das ist auch wieder so ein Drehbuch von David Koepp und der ist auch mal top, mal flop. Ich würde auch eher sagen, dass wenn du dem Film was ankreiden willst, dann ist es definitiv nicht die Inszenierung, sondern die Erzählweise. Weil er hat auch gar keine Dreiaktstruktur, der Film. Das ist alles echt hin und her und viele Figuren kriegen so viel Backstory und versinken dann völlig in völliger Bedeutungslosigkeit. Auch das passiert hier. Aber trotzdem, du hast... Wir kamen aus dem Kino und da hielten sich auch ein anderes Pärchen oder sowas oder ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall meinte sie so, ja, ich war schon so ein bisschen enttäuscht davon, dass die Aliens ja genau, also das sind halt so, die, ne, wie man sich die halt so vorstellt. Mhm. Und da denke ich, ja, aber das, genau das, also das ist das, was, das ist nicht aus Faulheit so passiert, sondern was ist denn, wenn diese ganzen Geschichten, diese ganzen Pulp-Romane, selbst Independence Day, wenn diese ganze Fiktion nur da halt dazu da war, um so eine Offenlegung eben, um davon abzulenken. Ich fand diesen Ansatz spannend, dass das, was wir uns in als Fantasy ausmalen, vielleicht der Wahrheit entspräche. Und ich finde, das ist so einfach ein Szenario, was es interessant ist, zumindest, dass man sich drüber austauscht. Was würde denn passieren? Unabhängig jetzt mal von Krisen auf der Welt und von Glauben und Religion, wie würde man denn selbst handeln? Oder wie würde man darauf reagieren? Und das kann Spielberg, der kann dieses Staunen darstellen. Und das hat mich mitgerissen und wir gingen raus. Und ich glaube, meine reizende Kinosesselbegleitung fand den Film sogar noch besser als ich. Mhm. Weil sie hat gesagt, oh, das war so ein richtig schöner, altmodischer Science-Fiction-Film. Mhm. So wie früher.
Also da muss ich auch. Ich
denke, das ist genau das, was ihr wollt. Ne? Also wenn ihr Oldschool wollt, bekommt ihr was wahrscheinlich mit Disclosure Day, wie es sonst nämlich gar nicht mehr stattfindet. Genau. Wenn ihr aber einen cool gepaceden, coolen Action-Sci-Fi-Film wollt, dann lasst es einfach.
Ja, dann müssen wir was anderes gucken. Und ich glaube, der Vorteil bei deiner Sofa-Begleitung ist ganz einfach, ihr beide guckt ja jetzt sehr viele Filme nach, die für dich und für sie zum Teil auch First Watches sind. Und ich glaube, das sollte man auch immer wieder machen, sich selber auch so ein bisschen herausfordern und dann auch ein paar Klassiker gucken, um sich dann wieder an dieses Pacing von damals zu erinnern, um auch so ein bisschen dieses Erstaunen wieder zu schaffen. Weil das geht einem, wenn man viele Filme und Serien gucken, muss man zugeben, einfach ab. Es geht einem ab, weil man alles schon mal irgendwie gesehen hat. Und wenn du dich da nicht ab und zu mal erdest, um zu verstehen, warum ein Film etwas Epochales gemacht hat zu einer Zeit, in der das nicht erwartet wurde, um dann das mit heute zu vergleichen, glaube ich, ist das ein super Ansatz. Also freut mich auf jeden Fall. Bei mir wäre der auch, wenn wir eine Zahl vergeben würden, wäre der aktuell bei mir eine 6. Also ich kämpfe ja zwar gerade für den, aber nicht, weil das mein neuer Lieblingsfilm sein wird. Der hat auf einer.
Es ist natürlich auch schwer, wenn man im Kino merkt, da sitzen zwei Leute neben einem, die haben da keine gute Zeit
gemerkt. Ich war wirklich drin. Ach so. Ich habe auch die Laufzeit gar nicht gemerkt. Ich war total drin.
Das habe ich schon gemerkt.
Also ich fand den auch durchweg spannend. Ich fand halt das Endergebnis dann ein bisschen ernüchternd.
Interessant.
Auf einer besten Liste wird der bei mir auch nicht landen, aber ich würde den jetzt auch nicht niedermachen. Aber du hast ja schon vorhin mir verraten, dass der Berg es sich an sich nicht halten konnte und hat eine Letterboxd-Review geschrieben. Und weil wir das Original, nämlich den Berg, nicht hier haben, trag doch mal vor in deiner besten Bergschen Stimme.
Ja, die kann ich nicht, das tut mir leid, aber Heidi Ho, Welt da draußen, wir sind wieder, mach ich jetzt nicht. Es ist leider auch nicht so geharnischt, wie ich es mir wünsche. Vielleicht muss das Berg in der nächsten Folge nochmal persönlich nachholen, weil er schreibt seine Letterboxd-Reviews schon sehr, sehr trocken und aufs Wesentliche reduziert. Aber ich verlese es trotzdem. Er gab einen positiven Punkt für handwerklich, inszenatorisch hochwertig. Ich denke, da sind sich alle einig.
Ja.
Und auf der Soll-Seite anachronistisch, aus der Zeit gefallen, langatmig, umständlich erzählt, das Mysterium verpufft zu früh, tut relevant, hat aber nichts mit Zeitgeschehen zu tun. 2,5 von 10 Punkten.
Ja, siehst du. So
eloquent. Und ich finde es völlig fair. Ich habe auch gemerkt, bei uns im Kino waren viele richtig angenervt von dem Film. Da waren noch zwei ältere Herren, die dachten, geil, jetzt gucken wir uns einen Actionfilm von Steven Spielberg an, haben die ganze Zeit gequatscht, da muss ich dann rüberrufen, haltet die scheiß Schnauze, weil gerade am Ende, also ich frage mich halt auch dann, weißt du, aber im Intro vom Kino bei der Scary Movie Werbung ganz laut lachen. Das sind mir die richtigen Kommissare. Ja. Verpisst euch alle. Wirklich, also schlimm. Deswegen. Ja. Um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, ne? Svenja steht ja auf Star Trek.
Mhm.
Und ich glaube, aber deswegen, wenn du Retro-Sci-Fi magst, und ich glaube auch, wenn du so Akte X oder sowas geguckt hast früher, dann ist das natürlich auch so voll deins.
Nochmal, der hat hier keine Geschichte erzählt, die es nicht schon x-mal gab.
Nee, also, gar nicht, ganz im Gegenteil. Euch,
ich habe jetzt auch schon 2-3 Instagram-Reels gesehen, wo die Leute ganz echauffiert sind. Merkt ihr nicht das? Ja, natürlich, jeder merkt das. Da sind Aliens und die haben zwei Leuten was gesagt. Auch wenn keiner sich dran erinnert, hier passiert was, da passiert was. Habe ich das nicht schon mal gesehen in der Twilight Zone-Folge, als ich ein kleiner Bub war? Ja, hast du. Und bei Akte X war das auch schon. Und ja, übrigens in diesem Science-Fiction und diesem, das ist überall da drin. Darum geht's doch auch gar nicht. Das ist doch genauso, wie wenn du einen Western machst. Es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht neu erzählen, aber du kannst deinen Blick darauf tun. Egal, wir haben genug geredet. Ihr habt positiv wie negativ gehört von uns. Ich entlasse euch jetzt gleich mit einem kleinen, feinen Rant von unserem neuen Kumpel Martin. Macht euch euer eigenes Bild. Der Film ist ja knackfrisch in den Kinos. Und ich denke, dann haben wir für heute auch abgeliefert.
Ja, voll. Haben wir doch unser kleines Steven Spielberg Special ja quasi hier reingequetscht in der Folge. Es war auf jeden Fall schön, mit dir drüber zu reden, weil eins muss man sagen, über den Film kann und wird man reden.
Ja.
Das evoziert ja schon und hat mir viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Meteor-Film. An der Stelle. Vielleicht besprechen wir bald weitere Sachen von diesem wundervollen Filmstudio. Und ich würde sagen, schönes Wochenende, Mo. Und tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschö. Tschö. Oh, jetzt freue ich mich aber.
So, diese ganze, das mit dem, dann fässt er immer dieses Ding an da. Und dann wird einem gezeigt, was das kann. Aber irgendwie, es kann auch mehr und fass es nicht zu doll an. Und so, das ist also ich mich hat's richtig sauer gemacht, dieser Film war, ich fand den einfach richtig falsch einfach, tut mir leid. Ganz allgemein finde ich es immer schwierig, wenn man Protagonisten wenn man den als Nachnamen Berufsbezeichnungen gibt. Kellner. Also Müller geht noch, Schneider geht auch irgendwie noch, aber Kellner ist zu dicht an einem Beruf dran, finde ich. Schneider und Müller ist halt alt irgendwie, ne? Koch könnten sie noch machen, meinetwegen. Oder irgendwie sowas so. Aber also Kellner finde ich auch wie unglücklich gewählt. Und Emily Blunt natürlich wieder, aber so ein Side-Character, der lustig ist, die irgendwie über lustige Sachen macht. Fahr über das Handy. Nein, du bist nicht drüber gefahren. Nochmal. Jetzt, aber weil ich leg's unter den Vorderreifen und so. Also diese Szene alleine, die hat mich Jahre gekostet. Emily Blunt. Oh, jetzt fällt mir das wieder runter. Ich komme zu spät. Und alleine wie der Polizist die Brille abgenommen hat. Wie bei den Blues Brothers. Also so, und dann hat er so ein leides Knickauge da auch noch. Dann denke ich erst, hä, warum hat der so ein Knickauge? Hat das irgendwas zu bedeuten? Hat überhaupt nichts zu bedeuten. Sie schaut ihm in die Augen ganz lang und ich denke, sie schaut ihm in die Augen, weil er so ein Knickauge hat. Heißt das vielleicht, dass er ein Böser ist? Oder warum muss sie den so anschauen? Und dann fängt sie an auf einmal, denn da ihn zu lesen sozusagen. Also furchtbar, einfach furchtbar.